Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast, in dem es zum einen um kulturelle Teilhabe geht, zum anderen wissen langjährige Hörer unseres Podcasts, dass wir einmal im Jahr ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz führen. Und weil in diesem Jahr Niedersachsen den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz hat, spreche ich jetzt mit dem niedersächsischen Kulturminister Falko Mors, der mir per Telefonleitung zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Mors.
Ja, einen wunderschönen Tag, Herr Mück.
Um Sie einmal mit drei Sätzen vorzustellen, Sie sind seit dem 8. November 2022 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Davor waren Sie seit 2017 Mitglied des Bundestages und seit dem 1. Januar dieses Jahres 2023 sind Sie Vorsitzender der Kultur-MK. Vor Ihrer Bundestagszeit, also bis 2017, waren Sie bei der Volkswagen AG, wenn ich das richtig verstehe, verantwortlich für Montagelinien, sind dann in den Bundestag gewechselt und vor wenigen Monaten Wissenschafts- und Kulturminister geworden. Ist das ein Bruch in der Biografie oder war das eine logische Entwicklung?
Also ich eben schon ja vorweg gesagt, also erstmal Verzeihung für meine Stimme, die etwas kratziger ist. Ich habe sozusagen am Wochenende Fußballkultur gehabt und einen Teil meiner Stimme im Stadion gelassen. Insofern nicht wundern, wenn die Stimme mal brüchiger ist, aber alles wird gut. Aber zu Ihrer Frage zurück. Also ich glaube, logische Entwicklung träfe es jetzt vielleicht nicht, aber es ist jetzt eben auch, ich würde schon sagen, etwas, was vielleicht so in der sowohl persönlichen Biografie, aber ja auch in der beruflichen immer auch mit einer Rolle gespielt hat. Und zwar beides, sowohl Kultur als auch Wissenschaft. Und habe ja selber sowohl schulisch eine Chance gehabt, dass mich auch Kunst bis ins Abitur begleitet hat, dass Theaterabos irgendwie zum Aufwachsen dazugehört haben, dass Musik dazugehört, dass mich aber auch politisch im Bundestag beispielsweise der ganze Bereich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Quantentechnologien, wenn ich jetzt mal so auf den wissenschaftlichen Teil schaue, oder eben auch der kulturwirtschaftliche Teil immer mit begleitet hat.
Da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen. Sie waren ja Mitglied im Wirtschaftsausschuss, wo man lange, manche sagen oder viele sagen viel zu lange über die Corona-Förderprogramme für Kulturschaffende diskutiert hat. Das ist offenbar ein zähes Projekt gewesen. Woran lag das?
Also ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir uns vielleicht manchmal auch schwerer getan haben, als wir es hätten tun müssen dabei. Aber ich glaube, man muss jetzt nochmal auch ein bisschen zurückdenken. Am Anfang ging es ja immer sehr stark darum, wie können wir überhaupt erstmal mit der Pandemie aus einer gesundheitlichen Perspektive zurechtkommen. Wir wussten ja alle gar nicht am Anfang, wie lange dauert das. Ich kann mich daran erinnern, als wir irgendwie im März in den Lockdown gegangen sind, haben wir noch darüber gesprochen, was aber so die Urlaubspläne im Sommer aller Beteiligten sind und dachten, na ja, also bis dahin ist das ja irgendwie alles, also spätestens wieder gut. So. Und das, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir noch nicht wussten, wie lange uns das beschäftigt. Ich glaube, das hätten wir alle psychisch, glaube ich, sonst nicht unbedingt durchgehalten am Anfang. Deswegen glaube ich, ist manches einfach auch immer so Schritt für Schritt passiert. Und ich glaube, was die Kultur ja ausmacht, ist die unglaubliche Vielfalt. Und das ist toll fürs Angebot. Heißt aber eben auch, dass, glaube ich, manchmal die Programme auch an der Realität mancher Künstlerinnen und Künstler gerade auch am Anfang noch vorbeigegangen sind, immer wieder nachgebessert wurde. Auch in vielen Diskussionen. Ich erinnere mich an beispielsweise unglaublich viele Gespräche am Anfang mit Alarmstufe Rot, mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, die man kannte, die man kennengelernt hat. Viele bin ich bis heute mit befreundet, weil wir in der Zeit wirklich intensiv, ich sag mal, von persönlichen Gehaltsabrechnungen, die wir durchgegangen sind, um zu verstehen, wie sind so die Realitäten eigentlich von Künstlerinnen und Künstlern. Und wir immer versucht haben, nachzubessern. Wo ich insgesamt sagen würde, es ist gelungen. Ich finde, an einer Stelle haben wir wirklich lange gebraucht und das ist der Bereich für die Solo-Selbstständigen. Ich glaube, das war wirklich etwas, wo auch unterschiedliche Positionen einfach aufeinander getroffen sind. Manche haben eben gesagt, naja, dafür gibt es doch die Grundsicherung. Und eben aber auf der anderen Seite ja auch gesagt, naja, aber das trifft eigentlich auch die Realität, das Selbstbild eben vieler nicht. Sie sagen, ich bin ja nicht arbeitslos, ich kann nur halt gerade nicht arbeiten und nicht, weil ich nicht will, was viele andere Arbeitslosen ja eben auch so betrifft, dass sie wollen, aber eben nicht können. Und so ging es, glaube ich, vielen Künstlerinnen und Künstlern auch. Und dann haben wir eben lange gebraucht, um da wirklich auch diese pauschale Neustarthilfe zu konzipieren, ja.
Jetzt sind Sie seit einem guten halben Jahr Kulturminister in Niedersachsen. Haben Sie schon so etwas wie eine Bestandsanalyse gemacht? Was funktioniert? Was ist besonders gut oder herausragend bei uns im Land?
Also ich glaube, eine Bestandsanalyse, das würde ich jetzt so erstmal noch nicht sagen. Aber ich habe natürlich unglaublich viele tolle Begegnungen und Einblicke gehabt. Natürlich auch die Schwierigkeiten. Also nicht alles, was man sieht, ist ja irgendwie frei von Problemen. Und das betrifft natürlich verschiedene Dinge, sowohl im Land Niedersachsen als auch darüber hinaus. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch einen Abriss geben würde, so was macht für mich auch Kultur in Niedersachsen aus, dann sind das vielleicht die ganz großen Flaggschiffe auf der einen Seite, da würde ich jetzt mal die drei Staatstheater nennen, Mehrspartenhäuser mit einer tollen Strahlkraft in die Region. Wir haben beispielsweise ein Museum Friedland, wo es ja um die Frage von Migration geht, was unglaublich toll aufgearbeitet und weiterentwickelt wird. Wir haben auch so Highlights wie die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover, also Bibliotheken, die ja auch Kunst, Kulturschätze aufbewahren. Wir haben ein Landesmuseum hier in Hannover, neben den anderen Landesmuseen in Oldenburg und Braunschweig. Aber jetzt hat Hannover beispielsweise eine unglaublich tolle Ausstellung mit dem Sprengelmuseum, ein weiteres Highlight entwickelt. Aber wir haben eben auch kleinere kulturelle Highlights. Ich erinnere mich an eine Ausstellung, die letzte Woche in Rastede eröffnet wurde, wo es einen sehr partizipativen Ansatz gab, die Franz-Radziwill-Ausstellung in Gdangast. Also auch wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Wir könnten über tolle Spielstätten im Land diskutieren, kommunale Theater, Gastspielhäuser. Also wir haben ein so breites Angebot und ich glaube auch im weiteren subkulturellen Bereich oder auch im pädagogischen, die ja, Kunsthalle Emden mit einem tollen pädagogischen Angebot, mit einer Malschule. Also alles Dinge, die unglaublich toll dastehen und gleichzeitig natürlich aber auch, wie glaube ich, der ganze Kulturbereich immer auch schauen müssen, wie können sie sich verändern, ein Stück weit auch neu erfinden, wenn es mal notwendig ist. Und wir haben natürlich immer auch eine Frage, wie finanzieren wir all das, was ja Tolles da ist. Das, glaube ich, sind natürlich auch so rote Fäden, die sich schon auch durch viele, viele Gespräche durchspannen.
Bei der Frage, wie finanzieren wir das, möchte ich direkt anschließen. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung dieses Gespräches, dass wir unheimlich viele Berührungspunkte haben. Die von Ihnen angesprochenen Museen sind sozusagen wiederkehrende Fördernehmer, insbesondere was Ausstellungen angeht. Herzog-August-Bibliothek, da habe ich gerade mit dem dortigen Hauschef Professor Burschel einen Podcast produziert über die Erwerbung des Stammbuchs Hainhofers, die wir nämlich gefördert haben. Das wahrscheinlich bedeutendste Stammbuch überhaupt findet man bei uns in den Podcast-Foren. Und mit dem habe ich auch gesprochen über das Evangeliar Heinrichs des Löwen, das ja 10 Jahre lang das teuerste Buch der Welt war. Dazu gibt es auch einen Podcast, der gerade in Entstehung ist. Wir machen ja eine 10-teilige Serie zur Vorgeschichte der Kulturstiftung der Länder und darin ist das der Teil 9, nämlich darin geht es um die 15-jährige Debatte zwischen dem Bund und den Ländern untereinander, zunächst über eine deutsche Nationalstiftung, die dann später zur Kulturstiftung der Länder geführt hat. Jetzt würde mich zu Niedersachsen noch interessieren, wir hatten ja jetzt zwei gravierende disruptive Ereignisse in unmittelbarer Folge. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie schlägt sich das im Kulturleben und in den Kultureinrichtungen und in der Kulturpolitik in Niedersachsen nieder?
Ja, ich glaube, Sie haben es ja jetzt gerade schon auch so richtig gesagt. Das waren ja zwei sehr disruptive Ereignisse für die ganze Gesellschaft. Also das ist ja einfach so gewesen. Und ich selber bin Jahrgang 84. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie auf dem europäischen Kontinent nochmal, ich sag mal, einen Landkrieg, einen Angriffskrieg, wo in dem Fall Russland versucht, gewaltsam Grenzen in Europa zu verschieben. Ich habe das so in meiner Welt irgendwie in Europa in andere Jahrzehnte, sag ich mal, abgehakt. gehofft, würde ich sagen. Und glaube schon, dass das natürlich auch mit dem Selbstverständnis von uns für die Gesellschaft in Europa zusammengewachsen ist, wie das Friedensprojekt einfach aufgestellt hat, glaube ich, viele, viele Brüche gebracht hat. Mal ganz davon zu schweigen, dass das natürlich gerade für die Menschen in der Ukraine unglaublich dramatisch ist. Ich finde, man kann das auf einer kulturellen Ebene diskutieren, dass es ja offensichtlich auch einen Krieg gegen die Kultur der Ukraine darstellt, weil Russland ja eben versucht, das Land sozusagen in seiner Identität, in seiner eigenen Existenz von der Landkarte zu wischen. Das sind ja alles Dinge, die, sag ich mal, auch auf dieser Ebene schon einfach eine Zäsur darstellen. Andererseits hat es natürlich eben auch viele Lebensrealitäten erwischt, also Inflation, Heizkosten, Energiekosten insgesamt, Lebensmittel, alles wird teurer. Und das trifft natürlich die Kultur auch auf zweierlei. Auf der einen Seite nämlich eben, weil Menschen sich zurückhalten, Kultur zu konsumieren, Geld dafür auszugeben, weil sie Geld zusammenhalten. Und gleichzeitig ist in der Kultur ja auch vieles teurer geworden. Wenn die Kosten steigen, geht das ja auch an der Kultur nicht vorbei. Insofern ist es natürlich schon auch etwas, was nochmal auf das ohnehin jetzt schwankende Publikumsverhalten nochmal einwirkt. Und das ist ja das Zweite, was Sie ansprachen. Wir haben uns eigentlich von dem Schock von Corona immer noch nicht erholt. Wir sehen, dass das Publikum nicht in der Form bisher zurückgekommen ist, unterschiedlich. Also wir sehen, die Abos sind deutlich zurückgegangen. Eine jüngere Zielgruppe hat teilweise die Kultur jetzt entdeckt, weil sie vielleicht auch Dinge nachholen wollen, bucht aber sehr viel später, kommt spontan. Das sind schon so Dinge, die, glaube ich, einfach sich verändert haben. Wenn ich mal was Positives, aber auch, weil manchmal kann man ja auch im Schwierigen noch positive Dinge immer gut sehen. Ich glaube, was gelungen ist, dass noch mehr Einrichtungen sich in den letzten 2, 3 Corona-Jahren eben in den Fragen der Digitalisierung, im Erschließen neuer Zielgruppen, im Finden neuer Angebotsformen, einfach mit einer unglaublichen Energie und Kreativität auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht sonst nicht, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, hätte stattgefunden. Und ich finde es wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, Dinge jetzt ins Digitale zu verlagern, aber es geht vielleicht darum, Menschen im digitalen Raum zu erreichen, die sonst vielleicht nie in die Einrichtung gekommen sind und damit auch vielleicht Menschen wieder vom Sofa runterzuholen und in unsere Einrichtungen zurückzubringen.
Dieses andere Menschen erreichen oder aber auch der Begriff kulturelle Teilhabe, das ist ein wiederkehrender Begriff, wenn ich so Ihre Publikationen anschaue, den Sie immer wieder im Mund führen. Das ist auch ein Begriff, der sozusagen so etwas ist wie der Wesenskern der Kulturstiftung der Länder. Der steht nämlich ganz zentral als Ziel unserer Tätigkeit in unserem Leitbild, das man im Übrigen auf unserer Webseite lesen kann, wenn man das möchte. Wenn, wie Sie sagen, Kunst und Kultur die Orte des gesellschaftlichen Diskurses sind, also man diese, ich fange nochmal an, wenn wir die kulturelle Teilhabe erhöhen wollen, dann ist die Frage, wie gelingt das denn?
Ja, also ich glaube, erstmal nochmal, ich glaube, wir sind dankbar für die vielen Partner, die wir und die Einrichtung da auch haben. Sie haben eben tatsächlich die Kulturstiftung der Länder ja auch als naheliegenden Partner mit angesprochen, wo wir vieles ja gemeinsam stemmen. Wir haben andere Stiftungen, mit denen wir Dinge gemeinsam auch im Bereich von neuen Zielgruppen ja auf die Wege gebracht haben. Man muss sich vor Augen führen, dass viele Zahlen sagen, dass rund die Hälfte der Menschen in Deutschland eine Kultureinrichtung nie von innen sieht. Und das heißt, dass wir da auf der einen Seite ein tolles Potenzial haben, aber viele, die offensichtlich den Weg für sich so nicht finden, weil sie vielleicht teilweise auch Sorge haben, bin ich dem gewachsen, was erwartet mich da, überfordert mich das vielleicht, hat das was mit mir zu tun? Und ich glaube, da machen sich viele Gedanken, eigentlich alle, viele machen sich auf den Weg. Ich würde sagen, auch alle, die ich treffe, machen sich dazu aus dem Weg, auf den Weg. Und ich würde jetzt vielleicht noch mal so ein paar Punkte auch rausgreifen, wo ich ja sehe, dass Dinge gelingen können. Also ich habe erzählt, dass ich letzte Woche eine Ausstellung eröffnet habe. In Rastede, im Palais, die heißt Wir für alle. Und es ging darum, dass Menschen selber Dinge gebracht haben aus ihrem Alltag von zu Hause, wo sie gesagt haben, die sind es eigentlich wert, im Museum gezeigt zu werden. Also sozusagen aus dem Wohnzimmer in die Vitrine. Und da waren unglaublich tolle Gegenstände mit ganz, ganz spannenden Geschichten dabei. Und alleine bei der Ausstellungseröffnung waren Menschen da, die gesagt haben, sie waren noch nie in den Räumen zuvor, aber weil ihre Nachbarn jetzt erzählt haben, was das eigentlich auch mit ihrem Ort zu tun hat, weil das ja Gegenstände sind, die irgendwie in diesem Ort zusammengetragen wurden, haben sie sich angesprochen gefühlt und waren völlig begeistert, nicht nur von der Ausstellung, sondern auch von dem, was da drumherum passiert. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel. Oder wir sehen im digitalen Bereich, dass es eben Angebote gibt, wo Leute sagen, ja, deswegen habe ich mich getraut, weil ich gesehen habe, das hat ja was mit mir zu tun, mit meiner Welt, mit meiner kulturellen Erfahrung. Und ich glaube schon, hier sind Möglichkeiten für Teilhabe, weil sie eben neue Menschen ansprechen. Das ist vielleicht nicht der einzige, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, ja, Menschen irgendwie zu berühren, zu erreichen, zu erfassen, damit sie dann sagen, ja, da gehe ich hin.
Ich weiß nicht, wie gut Sie das Programm Kulturgemeinschaften kennen, in dem die Kulturstiftung der Länder zusammen mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in 450 kleinen Kultureinrichtungen über 1000 Kulturprojekte gefördert hat. Darunter, glaube ich, auch ein paar Dutzend sogar in Niedersachsen. Haben Sie sowas kennengelernt in den vergangenen Monaten? Also Projekte, die so gefördert wurden?
Also ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wichtig ist, gerade auch, weil es ja viele kleine, ehrenamtlich geprägte Einrichtungen unterstützt. Und schauen Sie, wenn Sie sich so ein Flächenland wie Niedersachsen angucken, dann haben wir die Flaggschiffe, über einige haben wir gesprochen, aber Sie haben natürlich auch ein kulturelles Angebot, was in der gesamten Breite des Landes eben wirkt, weil natürlich die Mehrheit der Menschen auch nicht in der Landeshauptstadt wohnt oder in den anderen Großstädten, sondern im ganzen Land verteilt ist. Und ein Projekt, was ich kennenlernen durfte, ist der LRG Rock gewesen, also LRG Rock Goes Digital heißt es. Und hier geht es ja eben um den Seminarprogramm, damit eben die Musikvereine, die engagierten Ehrenamtlichen dort, genau selber eigentlich sich auf den Weg machen können und solche Angebote eben mit in ihr Repertoire, sage ich mal, aufnehmen können. Und das ist genau eines der Dinge, wo ich auch sage, hier sind wir so dankbar, dass wir die Partner wie die KSL und andere haben, weil das, glaube ich, eine Gesamtanstrengung als Gesellschaft ist, dass unsere Kultureinrichtungen sich hier besser auf den Weg machen oder auf den Weg machen können.
Erlauben Sie mir noch den Hinweis an die ZuhörerInnen, dass nämlich alle diese Projekte aus Kulturgemeinschaften auf der Seite kulturgemeinschaften.de präsentiert werden. Dort findet man auch das von Ihnen angesprochene Projekt. Das war das Digitale. Wie begegnen Sie denn diesen genannten Herausforderungen, die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, im analogen Bereich in Niedersachsen?
Ja. Also vielleicht noch der eine Satz nochmal auch zu eben, also ich meine, es sind ja genau diese Video-Tutorials, Sie sprachen es gerade an, die ja einfach für alle frei verfügbar sind und damit ja einfach eine Möglichkeit besteht, glaube ich, wirklich dezentral, ohne einen großen Aufwand, auch vor allem keinen Kostenaufwand, mir selber davon profitieren zu können, was hier in dem Fall eben von der Landesarbeitsgemeinschaft eben entwickelt wird. Und ich glaube, das zeigt ja auch, welche Chancen digitale Angebote am Ende eben haben. Sie haben jetzt nochmal gefragt, wo auch im, sag ich mal, der analogen Welt Dinge laufen, die eben Menschen erreichen. Ich habe manches ja schon kurz angesprochen. Da geht es zum Beispiel um Malschulen, also Angebote, die im kulturellen Bereich eben stattfinden. Ganz wichtig sind die Musikschulen. Wir haben eine unglaublich starke Landschaft von Musikschulen in Niedersachsen, wo ja auch der Landesverband der Musikschulen entsprechend aktiv ist. Wir haben entsprechende Programme mit Kitas und mit Schulen. Wir machen die Musik zum Beispiel als ein Punkt. Wir haben eine Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, die eben auch hier sehr, sehr stark in das Land, in die Fläche hineinwirkt, die Ehrenamtlichen unterstützt. Im Bereich Soziokultur haben wir Kulturgemeinschaften, verschiedenste Bühnen aller Größen, die eben wirklich genau nicht nur in den großen Zentren, sondern in der Fläche wirken. Und hier unterstützen wir eben sowohl sag mal, in der Frage, wie stelle ich mich neu auf, wie kann ich meine Angebote ausweiten und damit das, was mich bisher ja ausgemacht hat, als Kern eben so beizubehalten, aber neue hinzuzugewinnen, die mitmachen. Das macht wirklich auch Freude zu sehen, wie aktiv da viele sind.
Sie haben gerade schon ein Beispiel zur Diversifizierung von Ausstellungen genannt, also ein Absenken der Hürden, auch indem man die Stadtgesellschaft mitnimmt, indem man mit ihnen darüber diskutiert, wie denn eigentlich so eine Ausstellung gemacht sein soll. Wie sieht das denn in der Soziokultur bei Ihnen aus? Das dient ja auch ein wenig dazu, Hürden abzusenken, alle mitzunehmen. Gibt es da ein paar Beispiele zu aus Niedersachsen?
Ja, also ich finde eins, was toll ist, ist jetzt im Sommer beispielsweise findet das Festival Theaterformen statt, also ein internationales Theaterfestival hier in Niedersachsen. Und dort sind sowohl im Organisationsteam, aber eben auch beispielsweise bei den Gastkuratoren Menschen dabei, die taub sind und damit eine ganz tolle, spannende, auch neue Perspektive für mich neu als hörender Mensch eben mit reinbringen, mit zum Beispiel auch einem Theaterstück Bass im Bauch, wo eben auch Ton über einen Bassgürtel sozusagen übertragen wird und damit erlebbar ist. Und ich habe mich dort viel auch bei der Programmvorstellung beispielsweise mit der Gastkuratorin und eben der tauben jungen Frau aus dem Organisationsteam unterhalten, die gesagt haben, man darf das eben auch gar nicht als, sag ich mal, den Ausgleich eines Defizites jetzt verstehen, der dort stattfindet, sondern als eigene Bereicherung vielleicht auch der sonst hörenden Menschen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, sag ich mal, eine ganz neue Perspektive dort auch erleben zu können. Für mich neu, für viele andere ja gelebter Alltag. Wir haben technische Dinge, die wir in den Theatern ja sehen, wo ich eben auch als hörbehinderter Mensch die Chance habe, meine technischen Hilfsmittel technisch mit zu integrieren, um ein besseres Klangerlebnis zu haben. Wir sehen, wie auch kleine Initiativen, kleinere, beispielsweise der Verein Lebenswege begleiten, aus Diepholz Menschen unterstützt. Also ich glaube, es gibt hier wirklich sowohl in der Frage von Kultur, aber eben auch in der Frage von Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung einfach so tolle Angebote. Mich macht es schon stolz zu sehen, mit welchem Engagement hier eben auch Hürden aller Art abgebaut werden. Und natürlich arbeiten wir da dran. Ich glaube, wir sind alle auch immer noch Dazulernende. Aber ich freue mich schon zu sehen, wie einfach hier Hürden abgebaut werden.
Mich würde interessieren, wie es weitergeht. Also ich spreche ja jetzt mit einem Kulturminister, der gerade mal seit einem guten halben Jahr im Amt ist, der eine Bestandsanalyse möglicherweise noch gar nicht ganz abgeschlossen hat, aber sich auch Gedanken darüber macht, wie geht's weiter. Welche Ziele haben Sie sich für die Kulturpolitik in Niedersachsen gesetzt?
Also ich glaube, so ein paar Dinge ergeben sich ja schon sehr deutlich auch aus dem, was wir eben besprochen haben. Also ich glaube, die großen Baustellen sind auf der einen Seite Menschen wieder zurückzugewinnen, die ihr Verhalten in den letzten Jahren einfach verändert haben, viel stärker Dinge zu Hause und digital konsumieren und trotzdem auch denen zu sagen, das gemeinsame, gemeinschaftliche Erleben, das ist eben wichtig, das ist etwas anderes. Und ich will nochmal sehr deutlich sagen, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Für mich sind kulturelle Orte eben Orte, wo Debatte und Diskurs stattfindet, ohne die unser Land, unsere Demokratie eben nicht funktionieren kann. Und deswegen sind eben auch Kulturangebote nicht irgendwie so der Goldrand, auf den man ja irgendwie verzichten kann, sondern ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, sondern es sind eben Dinge, die wir brauchen, die dazugehören, die einfach relevant für uns alle sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir erstmal so auf der inhaltlichen Ebene, und es knüpft eben an vieles an, was wir eben besprochen haben, einfach Menschen zurückgewinnen wollen. Wir haben mit Sicherheit die Aufgabe, auch Förderung zu verstetigen, zu verbessern, auch zu vereinfachen. Ich bin kein Freund eben davon, immer in Projekten zu denken und zu arbeiten, weil ich glaube, wir haben ja viele, gerade bei den Kleinen und Ehrenamtlichen, haben wir Einrichtungen, die ja sehr gut selber wissen, was auch die Qualität ihrer Arbeit macht, die wir jetzt nicht mit Projekten eher noch mit zusätzlichem Aufwand belasten müssen, sondern wo es eher darum geht, eine dauerhafte, verlässliche Grundlage zu schaffen. Und das wird nicht einfach, aber wir haben uns auch im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Pro-Kopf-Ausgaben in Niedersachsen für die Kultur zu erhöhen. Das ist ja alles kein Selbstzweck, sondern dient ja genau eben auch dazu, Arbeitsbedingungen zu verbessern, langfristige Angebote abzusichern, die Diversität in der Frage, wen spreche ich an, eben zu erweitern. Ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle, auch in Schulen, in Kitas, also auch da sofort bei jungen Menschen anzusetzen und sie zu begeistern, es erlebbar zu machen. Das sind Dinge, wo ich schon auch glaube, die werden uns in Niedersachsen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen und wo wir einfach Akzente setzen wollen und ich bin aber auch sicher werden.
Also habe ich Sie richtig verstanden, es wird künftig mehr Geld für die Kultur in Niedersachsen geben?
Das ist die Verabredung im Koalitionsvertrag und ich finde es ein gutes Argument, das auch umzusetzen.
Mich würde noch eines interessieren, ein Charakteristikum von Niedersachsen ist ja, dass es ein Flächenland ist. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen im Bereich der Kultur und der Kulturförderung?
Na, ich glaube, die Herausforderung ist, dass man natürlich auch viele, viele kleine Einrichtungen hat, die einfach unglaublich tolle Arbeit machen, an vielen Stellen ehrenamtlich geprägt sind und die jetzt auch beispielsweise bei der Frage von Investitionen natürlich gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, vielleicht auch das zu stemmen, was notwendig ist. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eben auch politisch mit gefördert in Niedersachsen über die Landschaften, die ja für uns auch in der Fläche eine wichtige Rolle spielen, eben ein Investitionsprogramm aufzulegen. Wir haben das jetzt nochmal zusätzlich mit 3 Millionen Euro aufgestockt für dieses Jahr, um eben gerade auch kleine Investitionsmaßnahmen im energetischen Bereich leisten zu können. Da geht es vielleicht mal um das Austauschen von Beleuchtung, um einfach energieeffizienter zu sein. Da geht es aber auch, jetzt gar nicht nur im energetischen Bereich, ja bisher um Fragen einer Tontechnik oder auch kleinere anderer Investitionen. Das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr einfach auch dezentral denken und arbeiten muss, wo es umso wichtiger ist, was ich eben angesprochen habe, nicht zusätzliche bürokratische Hürden aufzubauen, die ja gerade dann auch für ehrenamtliche Strukturen eine Herausforderung sind. Das ist etwas, wo wir dann natürlich gerade als Flächenland einfach sehr genau hingucken müssen. Ich glaube auch besser, als es uns bisher gelungen ist.
Das waren jetzt die Visionen für die Kulturförderung in Niedersachsen. Sie sind, ich sagte es zu Beginn, seit Januar Vorsitzender der Kultur-MK. Was haben Sie sich denn dort für Ziele gesteckt?
Also wir haben einen der Schwerpunkte definiert, gemeinsam ja auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, den ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe. Und das ist das Thema Veränderungen im Publikumsverhalten. Wir wollen hier eben auch gerade mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Länder und aus den Kultureinrichtungen sehen, was wirkt. Also wir haben jetzt in Niedersachsen als ein Beispiel nochmal ein Programm hier mit 15 Millionen Euro gerade auf den Weg gebracht und sind jetzt in den letzten Klärungen, wo wir sagen, mit 15 Millionen Euro wollen wir die belohnen, die Angebote machen, aber unter schwankendem Publikumsverhalten eben noch leiden, wo die Nachfrage nicht so gut berechenbar ist und hier eben auch, ähnlich wie wir das in Corona gemacht haben, den Absatz von verkauften Tickets nochmal belohnen, eben teilweise verdoppeln, um einfach finanzielle Sicherheit zu geben. Und das nenne ich jetzt mal so als ein Beispiel, wo wir ja auch im Diskurs mit den anderen Bundesländern sehen, dass diese Entwicklung eben auch überall noch nicht so richtig stabil wieder angelaufen sind nach den zwei Krisen. Das ist schon einer der Kernpunkte, den wir jetzt zum Mittelpunkt unserer Diskussion gemacht haben und weitermachen werden, weil einfach diese Herausforderung in allen Bundesländern gleich ist. Da spielen dann die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, digitale Angebote, hybride Angebote. Wie gewinne ich dann eben neue Menschen dazu? Wie kann ich niedrigschwellig im Quartier beispielsweise Menschen erreichen? Das sind Punkte, die sind gerade auch Schwerpunkt diesen Jahres.
Und viele der Punkte, die Sie angesprochen haben in den vergangenen 15 Minuten, die finden sich wieder in den Förderprojekten der Kulturstiftung der Länder. Bei uns geht es um Digitalisierung, es geht darum, das Publikum einzubeziehen, es geht darum, Diversität mitzudenken. Deswegen würde mich interessieren, wo sehen Sie in Ihrer Arbeit der Kultur-MK, der Kulturministerkonferenz, wo sehen Sie da die Rolle der Kulturstiftung der Länder?
Also ich kann jetzt aus Ländersicht sagen, dass die Kulturstiftung der Länder für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger kulturpolitischer Akteur ist, mit dem wir ja auch einiges der Projekte, Sie haben es angesprochen, ja einfach gemeinsam auch auf den Weg setzen, wo wir eben auch solche Neuausrichtungen immer finanziell mit unterstützen. Und hier sehe ich eine wichtige Rolle auch für die Stiftung. Ich glaube, keiner der Beteiligten wird es alleine hinkriegen. Ich glaube, es wird ein gemeinsamer Kraftakt. Und wenn wir eben an vielen Stellen, gerade auch die Breite, die wir nicht nur in Niedersachsen eben beschrieben haben, sondern die ja in vielen, vielen Bundesländern genauso oder ähnlich aussieht, ich glaube, das wird uns nur gelingen, hier die Veränderung so zu gestalten, dass alle mitkommen, wenn wir eben Partner wie die KSL, also die Kulturstiftung der Länder, haben. Wir zählen hier schon wirklich weiter darauf, diesen wichtigen Partner auch in der Veränderung an Bord zu haben.
Dann sage ich mal, so soll es sein. Wir sind nämlich jetzt auch schon am Ende unseres Gespräches, das ich sehr inspirierend fand. Erlauben Sie mir noch den Hinweis an die Hörer, dass, wer will, die Kulturstiftung der Länder findet auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube, wo Sie wie auch auf Spotify und iTunes alle unsere Podcasts finden. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Minister Maus, danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Möck, und alles, alles Gute.
Danke ebenso.
Also ich eben schon ja vorweg gesagt, also erstmal Verzeihung für meine Stimme, die etwas kratziger ist. Ich habe sozusagen am Wochenende Fußballkultur gehabt und einen Teil meiner Stimme im Stadion gelassen. Insofern nicht wundern, wenn die Stimme mal brüchiger ist, aber alles wird gut. Also aber zu Ihrer Frage zurück. Also ich glaube, logische Entwicklung treffe es jetzt vielleicht nicht, aber es ist jetzt eben auch, ich würde schon sagen, etwas, was vielleicht so in der sowohl persönlichen Biografie, aber ja auch in der beruflichen immer auch mit einer Rolle gespielt hat. Und zwar beides, sowohl Kultur als auch Wissenschaft. Und habe ja selber sowohl schulisch eine Chance gehabt, dass mich auch Kunst bis ins Abitur begleitet hat, dass Theaterabos irgendwie zum Aufwachsen dazugehört haben, dass Musik dazugehört, dass mich aber auch politisch im Bundestag beispielsweise der ganze Bereich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Quantentechnologien, wenn ich jetzt mal so auf den wissenschaftlichen Teil schaue, oder eben auch der ja, kulturwirtschaftliche Teil immer mit begleitet hat. Also ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir uns vielleicht manchmal auch schwerer getan haben, als wir es hätten tun müssen dabei. Aber ich glaube, man muss jetzt nochmal auch ein bisschen zurückdenken. Am Anfang ging es ja immer sehr stark darum, wie können wir überhaupt erstmal mit der Pandemie aus einer gesundheitlichen Perspektive zurechtkommen. Wir wussten ja alle gar nicht am Anfang, wie lange dauert das. Ich kann mich daran erinnern, als wir irgendwie im März in den Lockdown gegangen sind, haben wir noch darüber gesprochen, was aber so die Urlaubspläne im Sommer aller Beteiligten sind, und dachten, naja, also bis dahin ist das ja irgendwie alles, also spätestens wieder gut. So. Und das, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir noch nicht wussten, wie lange uns das beschäftigt. Ich glaube, das hätten wir alle psychisch, glaube ich, sonst nicht unbedingt durchgehalten am Anfang. Deswegen glaube ich, ist manches einfach auch immer so Schritt für Schritt passiert. Und ich glaube, was die Kultur ja ausmacht, ist die unglaubliche Vielfalt. Und das ist toll fürs Angebot. Heißt aber eben auch, dass, glaube ich, manchmal die Programme auch an der Realität mancher Künstlerinnen und Künstler gerade auch am Anfang noch vorbeigegangen sind, immer wieder nachgebessert wurde, auch in vielen Diskussionen. Ich erinnere mich an beispielsweise unglaublich viele Gespräche am Anfang mit Alarmstufe Rot, mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, die man kannte, die man kennengelernt hat. Viele bin ich bis heute mit befreundet, weil wir in der Zeit wirklich intensiv, ich sag mal, von persönlichen Gehaltsabrechnungen, die wir durchgegangen sind, um zu verstehen, wie sind so die Realitäten eigentlich von Künstlerinnen und Künstlern. Und wir immer versucht haben, nachzubessern. Wo ich insgesamt sagen würde, es ist gelungen. Ich finde, an einer Stelle haben wir wirklich lange gebraucht, und das ist der Bereich für die Solo-Selbstständigen. Ich glaube, das war wirklich etwas, wo auch unterschiedliche Positionen einfach aufeinander getroffen sind. Manche haben eben gesagt, naja, dafür gibt es doch die Grundsicherung. Und die haben aber auf der anderen Seite ja auch gesagt, naja, aber das trifft eigentlich auch die Realität, das Selbstbild eben vieler nicht. Die sagen, ich bin ja nicht arbeitslos, ich kann nur halt gerade nicht arbeiten, und nicht, weil ich nicht will, was viele andere Arbeitslosen ja eben auch so betrifft, dass sie wollen, aber eben nicht können. Und so ging es, glaube ich, vielen Künstlerinnen und Künstlern auch. Und dann haben wir eben lange gebraucht, um da wirklich auch diese pauschale Neustarthilfe zu konzipieren, ja. Also ich glaube, eine Bestandsanalyse, das würde ich jetzt so erstmal noch nicht sagen. Aber ich habe natürlich unglaublich viele tolle Begegnungen und Einblicke gehabt. Natürlich auch in die Schwierigkeiten. Also nicht alles, was man sieht, ist ja irgendwie frei von Problemen. Und das betrifft natürlich verschiedene Dinge, sowohl im Land Niedersachsen als auch darüber hinaus. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch einen Abriss geben würde, so was macht für mich auch Kultur in Niedersachsen aus, dann sind das vielleicht die ganz großen Flaggschiffe auf der einen Seite. Da würde ich jetzt mal die drei Staatstheater nennen, Mehrspartenhäuser mit einer tollen Strahlkraft in die Region. Wir haben beispielsweise ein Museum Friedland, wo es ja um die Frage von Migration geht, was unglaublich toll aufgearbeitet und weiterentwickelt wird. Wir haben auch so Highlights wie die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover, also Bibliotheken, die ja auch Kunst, Kulturschätze aufbewahren. Wir haben ein Landesmuseum hier in Hannover, neben den anderen Landesmuseen in Oldenburg und Braunschweig, aber jetzt hat Hannover beispielsweise eine unglaublich tolle Ausstellung mit dem Sprengelmuseum, ein weiteres Highlight entwickelt. Aber wir haben eben auch kleinere kulturelle Highlights. Ich erinnere mich an eine Ausstellung, die letzte Woche in Rastede eröffnet wurde, wo es einen sehr partizipativen Ansatz gab, die Franz-Radziwill-Ausstellung in Gdangast. Also auch wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Wir könnten über tolle Spielstätten im Land diskutieren, kommunale Theater, Gastspielhäuser. Also wir haben ein so breites Angebot. Und ich glaube auch im weiteren subkulturellen Bereich oder auch im pädagogischen, die ja, Kunsthalle Emden mit einem tollen pädagogischen Angebot, mit einer Malschule. Also alles Dinge, die unglaublich toll dastehen und gleichzeitig natürlich aber auch, wie, glaube ich, der ganze Kulturbereich immer auch schauen müssen, wie können sie sich verändern, ein Stück weit auch neu erfinden, wenn es mal notwendig ist. Und wir haben natürlich immer auch eine Frage, wie finanzieren wir all das, was ja Tolles da ist. Das, glaube ich, sind natürlich auch so rote Fäden, die sich schon auch durch viele, viele Gespräche durchspannen. Ja, ich glaube, Sie haben es ja jetzt gerade schon auch so richtig gesagt. Das waren ja zwei sehr disruptive Ereignisse für die ganze Gesellschaft. Also das ist ja einfach so gewesen. Und ich selber bin Jahrgang 84. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie auf dem europäischen Kontinent nochmal, ich sag mal, einen Landkrieg, einen Angriffskrieg, wo in dem Fall Russland versucht, gewaltsam Grenzen in Europa zu verschieben. Ich habe das so in meiner Welt irgendwie in Europa in andere Jahrzehnte, sag ich mal, abgehakt, gehofft, würde ich sagen. Und glaube schon, dass das natürlich auch mit dem Selbstverständnis von uns für die Gesellschaft in Europa zusammengewachsen ist, wie das Friedensprojekt einfach aufgestellt hat, glaube ich, viele, viele Brüche gebracht hat. Mal ganz davon zu schweigen, dass das natürlich gerade für die Menschen in der Ukraine unglaublich dramatisch ist. Ich finde, man kann das auf einer kulturellen Ebene diskutieren, dass es ja offensichtlich auch einen Krieg gegen die Kultur der Ukraine darstellt, weil Russland ja eben versucht, das Land sozusagen in seiner Identität, in seiner eigenen Existenz von der Landkarte zu wischen. Und das sind ja alles Dinge, die, sag ich mal, auch auf dieser Ebene schon einfach eine Zäsur darstellen. Andererseits hat es natürlich eben auch viele Lebensrealitäten erwischt, also Inflation, Heizkosten, Energiekosten insgesamt, Lebensmittel, alles wird teurer. Und das trifft natürlich die Kultur auch auf zweierlei. Auf der einen Seite nämlich eben, weil Menschen sich zurückhalten, Kultur zu konsumieren, Geld dafür auszugeben, weil sie Geld zusammenhalten. Und gleichzeitig ist in der Kultur ja auch vieles teurer geworden. Wenn die Kosten steigen, geht das ja auch an der Kultur nicht vorbei. Insofern ist es natürlich schon auch etwas, was nochmal auf das ohnehin jetzt schwankende Publikumsverhalten nochmal einwirkt. Und das ist ja das Zweite, was Sie ansprachen. Wir haben uns eigentlich von dem Schock von Corona immer noch nicht erholt. Wir sehen, dass das Publikum nicht in der Form bisher zurückgekommen ist, unterschiedlich. Also wir sehen, die Abos sind deutlich zurückgegangen. Die jüngere Zielgruppe hat teilweise die Kultur jetzt entdeckt, weil sie vielleicht auch Dinge nachholen wollen, bucht aber sehr viel später, kommt spontan. Das sind schon so Dinge, die, glaube ich, einfach sich verändert haben. Wenn ich mal was Positives, aber auch, weil manchmal kann man ja auch im Schwierigen noch positive Dinge immer gut sehen. Ich glaube, was gelungen ist, dass noch mehr Einrichtungen sich in den letzten 2, 3 Corona-Jahren eben in den Fragen der Digitalisierung, im Erschließen neuer Zielgruppen, im Finden neuer Angebotsformen, einfach mit einer unglaublichen Energie und Kreativität auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht sonst nicht, zumindest nicht in der Geschwindigkeit hätte stattgefunden. Und ich finde es wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, Dinge jetzt ins Digitale zu verlagern, aber es geht vielleicht darum, Menschen im digitalen Raum zu erreichen, die sonst vielleicht nie in die Einrichtung gekommen sind und damit auch vielleicht Menschen wieder vom Sofa runterzuholen und in unsere Einrichtungen zurückzubringen. Naja, also ich glaube, erstmal nochmal, ich glaube, wir sind dankbar für die vielen Partner, die wir und die Einrichtung da auch haben. Sie haben eben tatsächlich die Kulturstiftung der Länder ja auch als naheliegenden Partner mit angesprochen, wo wir vieles sehr gemeinsam stemmen. Wir haben andere Stiftungen, mit denen wir Dinge gemeinsam auch im Bereich von neuen Zielgruppen ja auf die Wege gebracht haben. Man muss sich vor Augen führen, dass viele Zahlen sagen, dass rund die Hälfte der Menschen in Deutschland eine Kultureinrichtung nie von innen sieht. Und das heißt, dass wir da auf der einen Seite ein tolles Potenzial haben, aber viele, die offensichtlich den Weg für sich so nicht finden, weil sie vielleicht teilweise auch Sorge haben, bin ich dem gewachsen, was erwartet mich da, überfordert mich das vielleicht, hat das was mit mir zu tun? Und ich glaube, da machen sich viele Gedanken, eigentlich alle. Viele machen sich auf den Weg. Ich würde sagen, auch alle, die ich treffe, machen sich dazu auf den Weg. Und ich würde jetzt vielleicht nochmal so ein paar Punkte auch rausgreifen, wo ich ja sehe, dass Dinge gelingen können. Also ich habe erzählt, dass ich letzte Woche eine Ausstellung eröffnet habe in Rastede, im Palais, die heißt Wir für alle. Und es ging darum, dass Menschen selber Dinge gebracht haben aus ihrem Alltag von zu Hause, wo sie gesagt haben, die sind es eigentlich wert, im Museum gezeigt zu werden. Also sozusagen aus dem Wohnzimmer in die Vitrine. Und da waren unglaublich tolle Gegenstände mit ganz, ganz spannenden Geschichten dabei. Und alleine bei der Ausstellungseröffnung waren Menschen da, die gesagt haben, sie waren noch nie in den Räumen zuvor, aber weil ihre Nachbarn jetzt erzählt haben, was das eigentlich auch mit ihrem Ort zu tun hat, weil das ja Gegenstände sind, die irgendwie in diesem Ort zusammengetragen wurden, haben sie sich angesprochen gefühlt und waren völlig begeistert, nicht nur von der Ausstellung, sondern auch von dem, was da drumherum passiert. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel. Oder wir sehen im digitalen Bereich, dass es eben Angebote gibt, wo Leute sagen, ja, deswegen habe ich mich getraut, weil ich gesehen habe, das hat ja was mit mir zu tun, mit meiner Welt, mit meiner kulturellen Erfahrung. Und ich glaube schon, hier sind Möglichkeiten für Teilhabe, weil sie eben neue Menschen ansprechen. Das ist vielleicht nicht der einzige, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, ja, Menschen irgendwie zu berühren, zu erreichen, zu erfassen, damit sie dann sagen, ja, da gehe ich hin. Also ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wichtig ist, gerade auch, weil es ja viele kleine, ehrenamtlich geprägte Einrichtungen unterstützt. Und schauen Sie, wenn Sie sich so ein Flächenland wie Niedersachsen angucken, dann haben wir die Flaggschiffe, über einige haben wir gesprochen, aber Sie haben natürlich auch ein kulturelles Angebot, was in der gesamten Breite des Landes eben wirkt, weil natürlich die Mehrheit der Menschen auch nicht in der Landeshauptstadt wohnt oder in den anderen Großstädten, sondern im ganzen Land verteilt ist. Und ein Projekt, was ich kennenlernen durfte, ist der LRG Rock gewesen, also LRG Rock Goes Digital heißt es. Und hier geht es ja eben um den Seminarprogramm, damit eben die Musikvereine, die engagierten Ehrenamtlichen dort, genau selber eigentlich sich auf den Weg machen können und solche Angebote eben mit in ihr Repertoire, sage ich mal, aufnehmen können. Und das ist genau eines der Dinge, wo ich auch sage, hier sind wir so dankbar, dass wir die Partner wie die KSL und andere haben, weil das, glaube ich, eine Gesamtanstrengung als Gesellschaft ist, dass unsere Kultureinrichtungen sich hier besser auf den Weg gemacht oder auf den Weg machen können. Ja, also vielleicht noch der eine Satz nochmal auch zu eben, also ich meine, es sind ja genau diese Video-Tutorials, Sie sprachen es gerade an, die ja einfach für alle frei verfügbar sind und damit ja einfach eine Möglichkeit besteht, glaube ich, wirklich dezentral, ohne einen großen Aufwand, auch vor allem keinen Kostenaufwand, ja selber davon profitieren zu können, was hier in dem Fall eben von der Landesarbeitsgemeinschaft eben entwickelt wird. Und ich glaube, das zeigt ja auch, welche Chancen digitale Angebote am Ende eben haben. Sie haben jetzt nochmal gefragt, wo auch im, sag ich mal, der analogen Welt Dinge laufen, die eben Menschen erreichen. Ich habe manches ja schon kurz angesprochen. Da geht es zum Beispiel um Malschulen, also Angebote, die im kulturellen Bereich eben stattfinden. Ganz wichtig sind die Musikschulen. Wir haben eine unglaublich starke Landschaft von Musikschulen in Niedersachsen, wo ja auch der Landesverband der Musikschulen entsprechend aktiv ist. Wir haben entsprechende Programme mit Kitas und mit Schulen. Wir machen die Musik zum Beispiel als ein Punkt. Wir haben eine Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, die eben auch hier sehr, sehr stark in das Land, in die Fläche hineinwirkt, die Ehrenamtlichen unterstützt. Im Bereich Soziokultur haben wir Kulturgemeinschaften, verschiedenste Bühnen aller Größen, die eben wirklich genau nicht nur in den großen Zentren, sondern in der Fläche wirken. Und hier unterstützen wir eben sowohl, sag mal, in der Frage, wie stelle ich mich neu auf? Wie kann ich meine Angebote ausweiten und damit das, was mich bisher ja ausgemacht hat, als Kern eben so beizubehalten, aber neue hinzuzugewinnen, die mitmachen. Das macht wirklich auch Freude zu sehen, wie aktiv da viele sind. Ja, also ich finde eins, was toll ist, ist jetzt im Sommer beispielsweise findet das Festival Theaterformen statt, also ein internationales Theaterfestival hier in Niedersachsen. Und dort sind sowohl im Organisationsteam, aber eben auch beispielsweise bei den Gastkuratoren Menschen dabei, die taub sind und damit eine ganz tolle, spannende, auch neue Perspektive, für mich neu, als hörender Mensch eben mit reinbringen, mit zum Beispiel auch einem Theaterstück Bass im Bauch, wo eben auch Ton über einen Bassgürtel sozusagen übertragen wird und damit erlebbar ist. Und ich habe mich dort viel auch bei der Programmvorstellung beispielsweise mit der Gastkuratorin und eben der tauben jungen Frau aus dem Organisationsteam unterhalten, die gesagt haben, man darf das eben auch gar nicht als, sag ich mal, den Ausgleich eines Defizites jetzt verstehen, der dort stattfindet, sondern als eigentlich eine Bereicherung vielleicht auch der sonst hörenden Menschen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, sag ich mal, eine ganz neue Perspektive dort auch erleben zu können. Für mich neu, für viele andere ja gelebter Alltag. Wir haben technische Dinge, die wir in den Theatern ja sehen, wo ich eben auch als hörbehinderter Mensch die Chance habe, meine technischen Hilfsmittel technisch mit zu integrieren, um ein besseres Klangerlebnis zu haben. Wir sehen, wie auch kleine Initiativen, kleinere beispielsweise, der Verein Lebenswege begleiten, aus Diepholz Menschen unterstützt. Also ich glaube, es gibt hier wirklich sowohl in der Frage von Kultur, aber eben auch in der Frage von Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung, einfach so tolle Angebote. Mich macht es schon stolz zu sehen, mit welchem Engagement hier eben auch Hürden aller Art abgebaut werden. Und natürlich arbeiten wir da dran. Ich glaube, wir sind alle auch immer noch Dazulernende. Aber ich freue mich schon zu sehen, wie einfach hier Hürden abgebaut werden. Also ich glaube, so ein paar Dinge ergeben sich ja schon sehr deutlich auch aus dem, was wir eben besprochen haben. Also ich glaube, die großen Baustellen sind auf der einen Seite Menschen wieder zurückzugewinnen, die ihr Verhalten in den letzten Jahren einfach verändert haben, viel stärker Dinge zu Hause und digital konsumieren und trotzdem auch denen zu sagen, das gemeinsame, gemeinschaftliche Erleben, das ist eben wichtig, das ist etwas anderes. Und ich will nochmal sehr deutlich sagen, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Für mich sind kulturelle Orte eben Orte, wo Debatte und Diskurs stattfindet, ohne die unser Land, unsere Demokratie eben nicht funktionieren kann. Und deswegen sind eben auch Kulturangebote nicht irgendwie so der Goldrand, auf den man ja irgendwie verzichten kann, sondern ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, sondern es sind eben Dinge, die wir brauchen, die dazugehören, die einfach relevant für uns alle sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir erstmal so auf der inhaltlichen Ebene, und es knüpft eben an vieles an, was wir eben besprochen haben, einfach Menschen zurückgewinnen wollen. Wir haben mit Sicherheit die Aufgabe, auch Förderung zu verstetigen, zu verbessern, auch zu vereinfachen. Ich bin kein Freund eben davon, immer in Projekten zu denken und zu arbeiten, weil ich glaube, wir haben ja viele, gerade bei den Kleinen und Ehrenamtlichen, haben wir Einrichtungen, die ja sehr gut selber wissen, was auch die Qualität ihrer Arbeit macht, die wir jetzt nicht mit Projekten eher noch mit zusätzlichem Aufwand belasten müssen, sondern wo es eher darum geht, eine dauerhafte, verlässliche Grundlage zu schaffen. Und das wird nicht einfach, aber wir haben uns auch im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Pro-Kopf-Ausgaben in Niedersachsen für die Kultur zu erhöhen. Das ist ja alles kein Selbstzweck, sondern dient ja genau eben auch dazu, Arbeitsbedingungen zu verbessern, langfristige Angebote abzusichern, die Diversität in der Frage, wen spreche ich an, eben zu erweitern. Ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle auch in Schulen, in Kitas, also auch da sofort bei jungen Menschen anzusetzen und sie zu begeistern, es erlebbar zu machen. Das sind Dinge, wo ich schon auch glaube, die werden uns in Niedersachsen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen und wo wir einfach Akzente setzen wollen und ich bin aber auch sicher werden. Das ist die Verabredung im Koalitionsvertrag und ich finde es ein gutes Argument, das auch umzusetzen. Na, ich glaube, die Herausforderung ist, dass man natürlich auch viele, viele kleine Einrichtungen hat, die einfach unglaublich tolle Arbeit machen, an vielen Stellen ehrenamtlich geprägt sind und die jetzt auch beispielsweise bei der Frage von Investitionen natürlich gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, vielleicht auch das zu stemmen, was notwendig ist. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eben auch politisch mitgefördert in Niedersachsen, über die Landschaften, die ja für uns auch in der Fläche eine wichtige Rolle spielen, eben ein Investitionsprogramm aufzulegen. Wir haben das jetzt nochmal zusätzlich mit 3 Millionen Euro aufgestockt für dieses Jahr, um eben gerade auch kleine Investitionsmaßnahmen im energetischen Bereich leisten zu können. Da geht es vielleicht mal um das Austauschen von Beleuchtung, um einfach energieeffizienter zu sein. Da geht es aber auch jetzt gar nicht nur im energetischen Bereich, ja bisher um Fragen einer Tontechnik oder auch kleinere andere Investitionen. Das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr einfach auch dezentral denken und arbeiten muss, wo es umso wichtiger ist, was ich eben angesprochen habe, nicht zusätzliche bürokratische Hürden aufzubauen, die ja gerade dann auch für ehrenamtliche Strukturen eine Herausforderung sind. Das ist etwas, wo wir dann natürlich gerade als Flächenland einfach sehr genau hingucken müssen. Ich glaube auch besser, als es uns bisher gelungen ist. Also wir haben einen der Schwerpunkte definiert, gemeinsam ja auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, den ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe. Und das ist das Thema Veränderungen im Publikumsverhalten. Wir wollen hier eben auch gerade mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Länder und aus den Kultureinrichtungen sehen, was wirkt. Also wir haben jetzt in Niedersachsen als ein Beispiel nochmal ein Programm hier mit 15 Millionen Euro gerade auf den Weg gebracht und sind jetzt in den letzten Klärungen, wo wir sagen, mit 15 Millionen Euro wollen wir die belohnen, die Angebote machen, aber unter schwankendem Publikumsverhalten eben noch leiden, wo die Nachfrage nicht so gut berechenbar ist und hier eben auch, ähnlich wie wir das in Corona gemacht haben, den Absatz von verkauften Tickets nochmal belohnen, eben teilweise verdoppeln, um einfach finanzielle Sicherheit zu geben. Und das nenne ich jetzt mal so als ein Beispiel, wo wir ja auch im Diskurs mit den anderen Bundesländern sehen, dass diese Entwicklung eben auch überall noch nicht so richtig stabil wieder angelaufen sind nach den zwei Krisen. Das ist schon einer der Kernpunkte, den wir jetzt zum Mittelpunkt unserer Diskussion gemacht haben und weitermachen werden, weil einfach diese Herausforderung in allen Bundesländern gleich ist. Da spielen dann die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, digitale Angebote, hybride Angebote. Wie gewinne ich dann eben neue Menschen dazu? Wie kann ich niedrigschwellig im Quartier beispielsweise Menschen erreichen? Das sind Punkte, die sind gerade auch Schwerpunkt diesen Jahres. Also ich kann jetzt aus Ländersicht sagen, dass die Kulturstiftung der Länder für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger kulturpolitischer Akteur ist, mit dem wir ja auch einiges der Projekte, Sie haben es angesprochen, ja einfach gemeinsam auch auf den Weg setzen, wo wir eben auch solche Neuausrichtungen immer finanziell mit unterstützen. Und hier sehe ich eine wichtige Rolle, auch für die Stiftung. Ich glaube, keiner der Beteiligten wird es alleine hinkriegen. Ich glaube, das wird ein gemeinsamer Kraftakt. Und wenn wir eben an vielen Stellen, gerade auch die Breite, die wir nicht nur in Niedersachsen eben beschrieben haben, sondern die ja in vielen, vielen Bundesländern genauso oder ähnlich aussieht, ich glaube, das wird uns nur gelingen, hier die Veränderung so zu gestalten, dass alle mitkommen, wenn wir eben Partner wie die KSL, also die Kulturstiftung der Länder, haben. Wir zählen hier schon wirklich weiter darauf, diesen wichtigen Partner auch in der Veränderung an Bord zu haben. Ja, vielen Dank, Herr Möck, und alles, alles Gute.
Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast, in dem es zum einen um kulturelle Teilhabe geht, zum anderen wissen langjährige Hörer unseres Podcasts, dass wir einmal im Jahr ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz führen. Und weil in diesem Jahr Niedersachsen den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz hat, spreche ich jetzt mit dem niedersächsischen Kulturminister Falco Mors, der mir per Telefonleitung zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Mors.
Ja, einen wunderschönen Tag, Herr Möck.
Um Sie einmal mit drei Sätzen vorzustellen, Sie sind seit dem 8. November 2022 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Davor waren Sie seit 2017 Mitglied des Bundestages und seit dem 1. Januar dieses Jahres 2023 sind Sie Vorsitzender der Kultur-MK. Vor Ihrer Bundestagszeit, also bis 2017, waren Sie bei der Volkswagen AG, wenn ich das richtig verstehe, verantwortlich für Montagelinien, sind dann in den Bundestag gewechselt und vor wenigen Monaten Wissenschafts- und Kulturminister geworden. Ist das ein Bruch in der Biografie oder war das eine logische Entwicklung?
Also ich eben schon ja vorweg gesagt, also erstmal Verzeihung für meine Stimme, die etwas kratziger ist. Ich habe sozusagen am Wochenende Fußballkultur gehabt und einen Teil meiner Stimme im Stadion gelassen. Insofern nicht wundern, wenn die Stimme mal brüchiger ist, aber alles wird gut. Aber zu Ihrer Frage zurück. Also ich glaube, logische Entwicklung treffe es jetzt vielleicht nicht, aber es ist jetzt eben auch, ich würde schon sagen, etwas, was vielleicht so in der sowohl persönlichen Biografie, aber ja auch in der beruflichen immer auch mit einer Rolle gespielt hat. Und zwar beides, sowohl Kultur als auch Wissenschaft. Und habe ja selber sowohl schulisch eine Chance gehabt, dass mich auch Kunst bis ins Abitur begleitet hat, dass Theaterabos irgendwie zum Aufwachsen dazugehört haben, dass Musik dazugehört, dass mich aber auch politisch im Bundestag beispielsweise der ganze Bereich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Quantentechnologien, wenn ich jetzt mal so auf den wissenschaftlichen Teil schaue, oder eben auch der kulturwirtschaftliche Teil immer mit begleitet hat.
Da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen. Sie waren ja Mitglied im Wirtschaftsausschuss, wo man lange, manche sagen oder viele sagen viel zu lange über die Corona-Förderprogramme für Kulturschaffende diskutiert hat. Das ist offenbar ein zähes Projekt gewesen. Woran lag das?
Also ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir uns vielleicht manchmal auch schwerer getan haben, als wir es hätten tun müssen dabei. Aber ich glaube, man muss jetzt nochmal auch ein bisschen zurückdenken. Am Anfang ging es ja immer sehr stark darum, wie können wir überhaupt erstmal mit der Pandemie aus einer gesundheitlichen Perspektive zurechtkommen. Wir wussten ja alle gar nicht am Anfang, wie lange dauert das. Ich kann mich daran erinnern, als wir irgendwie im März in den Lockdown gegangen sind, haben wir doch darüber gesprochen, was aber so die Urlaubspläne im Sommer aller Beteiligten sind und dachten, na ja, also bis dahin ist das ja irgendwie alles, also spätestens wieder gut. So. Und das, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir noch nicht wussten, wie lange uns das beschäftigt. Ich glaube, das hätten wir alle psychisch, glaube ich, sonst nicht unbedingt durchgehalten am Anfang. Deswegen glaube ich, ist manches einfach auch immer so Schritt für Schritt passiert. Und ich glaube, was die Kultur ja ausmacht, ist die unglaubliche Vielfalt. Und das ist toll fürs Angebot. Heißt aber eben auch, dass, glaube ich, manchmal die Programme auch an der Realität mancher Künstlerinnen und Künstler gerade auch am Anfang noch vorbeigegangen sind, immer wieder nachgebessert wurde. Auch in vielen Diskussionen. Ich erinnere mich an beispielsweise unglaublich viele Gespräche am Anfang mit Alarmstufe Rot, mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, die man kannte, die man kennengelernt hat. Viele bin ich bis heute mit befreundet, weil wir in der Zeit wirklich intensiv, ich sag mal, von persönlichen Gehaltsabrechnungen, die wir durchgegangen sind, um zu verstehen, wie sind so die Realitäten eigentlich von Künstlerinnen und Künstlern. Und wir immer versucht haben, nachzubessern. Wo ich insgesamt sagen würde, es ist gelungen. Ich finde, an einer Stelle haben wir wirklich lange gebraucht und das ist der Bereich für die Solo-Selbstständigen. Ich glaube, das war wirklich etwas, wo auch unterschiedliche Positionen einfach aufeinander getroffen sind. Manche haben eben gesagt, naja, dafür gibt es doch die Grundsicherung. Und eben aber auf der anderen Seite ja auch gesagt, naja, aber das trifft eigentlich auch die Realität, das Selbstbild eben vieler nicht. Die sagen, ich bin ja nicht arbeitslos, ich kann nur halt gerade nicht arbeiten und nicht, weil ich nicht will, was viele andere Arbeitslosen ja eben auch so betrifft, dass sie wollen, aber eben nicht können. Und so ging es, glaube ich, vielen Künstlerinnen und Künstlern auch. Und dann haben wir eben lange gebraucht, um da wirklich auch diese pauschale Neustarthilfe zu konzipieren, ja.
Jetzt sind Sie seit einem guten halben Jahr Kulturminister in Niedersachsen. Haben Sie schon so etwas wie eine Bestandsanalyse gemacht? Was funktioniert? Was ist besonders gut oder herausragend bei uns im Land?
Also ich glaube, eine Bestandsanalyse, das würde ich jetzt so erstmal noch nicht sagen. Aber ich habe natürlich unglaublich viele tolle Begegnungen und Einblicke gehabt. Natürlich auch die Schwierigkeiten. Also nicht alles, was man sieht, ist ja irgendwie frei von Problemen. Und das betrifft natürlich verschiedene Dinge, sowohl im Land Niedersachsen als auch darüber hinaus. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch einen Abriss geben würde, so was macht für mich auch Kultur in Niedersachsen aus, dann sind das vielleicht die ganz großen Flaggschiffe auf der einen Seite, da würde ich jetzt mal die drei Staatstheater nennen, Mehrspartenhäuser mit einer tollen Strahlkraft in die Region. Wir haben beispielsweise ein Museum Friedland, wo es ja um die Frage von Migration geht, was unglaublich toll aufgearbeitet und weiterentwickelt wird. Wir haben auch so Highlights wie die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover, also Bibliotheken, die ja auch Kunst, Kulturschätze aufbewahren. Wir haben ein Landesmuseum hier in Hannover, neben den anderen Landesmuseen in Oldenburg und Braunschweig. Aber jetzt hat Hannover beispielsweise eine unglaublich tolle Ausstellung mit dem Sprengelmuseum, ein weiteres Highlight entwickelt. Aber wir haben eben auch kleinere kulturelle Highlights. Ich erinnere mich an eine Ausstellung, die letzte Woche in Rastede eröffnet wurde, wo es einen sehr partizipativen Ansatz gab, die Franz-Radziwill-Ausstellung in Gdangast. Also auch wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Wir könnten über tolle Spielstätten im Land diskutieren, kommunale Theater, Gastspielhäuser. Also wir haben ein so breites Angebot. Und ich glaube auch im weiteren subkulturellen Bereich oder auch im pädagogischen, die ja, Kunsthalle Emden mit einem tollen pädagogischen Angebot, mit einer Malschule. Also alles Dinge, die unglaublich toll dastehen und gleichzeitig natürlich aber auch, wie glaube ich, der ganze Kulturbereich immer auch schauen müssen, wie können sie sich verändern, ein Stück weit auch neu erfinden, wenn es mal notwendig ist. Und wir haben natürlich immer auch eine Frage, wie finanzieren wir all das, was ja Tolles da ist. Das, glaube ich, sind natürlich auch so rote Fäden, die sich schon auch durch viele, viele Gespräche durchspannen.
Bei der Frage, wie finanzieren wir das, möchte ich direkt anschließen. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung dieses Gesprächs, dass wir unheimlich viele Berührungspunkte haben. Die von Ihnen angesprochenen Museen sind sozusagen wiederkehrende Fördernehmer, insbesondere was Ausstellungen angeht. Herzog-August-Bibliothek, da habe ich gerade mit dem dortigen Hauschef Professor Burschel einen Podcast produziert über die Erwerbung des Stammbuchs Hainhofers, die wir nämlich gefördert haben. Das wahrscheinlich bedeutendste Stammbuch überhaupt findet man bei uns in den Podcast-Foren. Und mit dem habe ich auch gesprochen über das Evangeliar Heinrichs des Löwen, das ja 10 Jahre lang das teuerste Buch der Welt war. Dazu gibt es auch einen Podcast, der gerade in Entstehung ist. Wir machen ja eine 10-teilige Serie zur Vorgeschichte der Kulturstiftung der Länder und darin ist das der Teil 9, nämlich darin geht es um die 15-jährige Debatte zwischen dem Bund und den Ländern untereinander, zunächst über eine deutsche Nationalstiftung, die dann später zur Kulturstiftung der Länder geführt hat. Jetzt würde mich zu Niedersachsen noch interessieren, wir hatten ja jetzt 2 gravierende disruptive Ereignisse in unmittelbarer Folge. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie schlägt sich das im Kulturleben und in den Kultureinrichtungen und in der Kulturpolitik in Niedersachsen nieder?
Ja, ich glaube, Sie haben es ja jetzt gerade schon auch so richtig gesagt. Das waren ja 2 sehr disruptive Ereignisse für die ganze Gesellschaft. Also das ist ja einfach so gewesen. Und ich selber bin Jahrgang 84. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie auf dem europäischen Kontinent nochmal, ich sag mal, einen Landkrieg, einen Angriffskrieg, wo in dem Fall Russland versucht, gewaltsam Grenzen in Europa zu verschieben. Ich habe das so in meiner Welt irgendwie in Europa in andere Jahrzehnte, sag ich mal, abgehakt, gehofft, würde ich sagen. Und glaube schon, dass das natürlich auch mit dem Selbstverständnis von uns für die Gesellschaft in Europa zusammengewachsen ist, wie das Friedensprojekt einfach aufgestellt hat, glaube ich, viele, viele Brüche gebracht hat. Mal ganz davon zu schweigen, dass das natürlich gerade für die Menschen in der Ukraine unglaublich dramatisch ist. Ich finde, man kann das auf einer kulturellen Ebene diskutieren, dass es ja offensichtlich auch einen Krieg gegen die Kultur der Ukraine darstellt, weil Russland ja eben versucht, das Land sozusagen in seiner Identität, in seiner eigenen Existenz von der Landkarte zu wischen. Das sind ja alles Dinge, die, sag ich mal, auch auf dieser Ebene schon einfach eine Zäsur darstellen. Andererseits hat es natürlich eben auch viele Lebensrealitäten erwischt, also Inflation, Heizkosten, Energiekosten insgesamt, Lebensmittel, alles wird teurer. Und das trifft natürlich die Kultur auch auf zweierlei. Auf der einen Seite nämlich eben, weil Menschen sich zurückhalten, Kultur zu konsumieren, Geld dafür auszugeben, weil sie Geld zusammenhalten. Und gleichzeitig ist in der Kultur ja auch vieles teurer geworden. Wenn die Kosten steigen, geht das ja auch an der Kultur nicht vorbei. Insofern ist es natürlich schon auch etwas, was nochmal auf das ohnehin jetzt schwankende Publikumsverhalten nochmal einwirkt. Und das ist ja das Zweite, was Sie ansprachen. Wir haben uns eigentlich von dem Schock von Corona immer noch nicht erholt. Wir sehen, dass das Publikum nicht in der Form bisher zurückgekommen ist, unterschiedlich. Also wir sehen, die Abos sind deutlich zurückgegangen. Eine jüngere Zielgruppe hat teilweise die Kultur jetzt entdeckt, weil sie vielleicht auch Dinge nachholen wollen, bucht aber sehr viel später, kommt spontan. Das sind schon so Dinge, die, glaube ich, einfach sich verändert haben. Wenn ich mal was Positives, aber auch, weil manchmal kann man ja auch im Schwierigen noch positive Dinge immer gut sehen. Ich glaube, was gelungen ist, dass noch mehr Einrichtungen sich in den letzten 2, 3 Corona-Jahren eben in den Fragen der Digitalisierung, im Erschließen neuer Zielgruppen, im Finden neuer Angebotsformen, einfach mit einer unglaublichen Energie und Kreativität auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht sonst nicht, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, hätte stattgefunden. Und ich finde es wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, Dinge jetzt ins Digitale zu verlagern, aber es geht vielleicht darum, Menschen im digitalen Raum zu erreichen, die sonst vielleicht nie in die Einrichtung gekommen sind und damit auch vielleicht Menschen wieder vom Sofa runterzuholen und in unsere Einrichtungen zurückzubringen.
Dieses andere Menschen erreichen oder aber auch der Begriff kulturelle Teilhabe, das ist ein wiederkehrender Begriff, wenn ich so Ihre Publikationen anschaue, den Sie immer wieder im Mund führen. Das ist auch ein Begriff, der sozusagen so etwas ist wie der Wesenskern der Kulturstiftung der Länder. Der steht nämlich ganz zentral als Ziel unserer Tätigkeit in unserem Leitbild, das man im Übrigen auf unserer Webseite lesen kann, wenn man das möchte. Wenn, wie Sie sagen, Kunst und Kultur die Orte des gesellschaftlichen Diskurses sind, also man diese, ich fange nochmal an, wenn wir die kulturelle Teilhabe erhöhen wollen, dann ist die Frage, wie gelingt das denn?
Ja, also ich glaube, erstmal nochmal, ich glaube, wir sind dankbar für die vielen Partner, die wir und die Einrichtung da auch haben. Sie haben eben tatsächlich die Kulturstiftung der Länder ja auch als naheliegende Partner mit angesprochen, wo wir vieles ja gemeinsam stemmen. Wir haben andere Stiftungen, mit denen wir Dinge gemeinsam auch im Bereich von neuen Zielgruppen mehr auf die Wege gebracht haben. Man muss sich vor Augen führen, dass viele Zahlen sagen, dass rund die Hälfte der Menschen in Deutschland eine Kultureinrichtung nie von innen sieht. Und das heißt, dass wir da auf der einen Seite ein tolles Potenzial haben, aber viele, die offensichtlich den Weg für sich so nicht finden, weil sie vielleicht teilweise auch Sorge haben, bin ich dem gewachsen, was erwartet mich da, überfordert mich das vielleicht, hat das was mit mir zu tun? Und ich glaube, da machen sich viele Gedanken, eigentlich alle, viele machen sich auf den Weg. Ich würde sagen, auch alle, die ich treffe, machen sich dazu aus dem Weg oder auf den Weg. Und ich würde jetzt vielleicht noch mal so ein paar Punkte auch rausgreifen, wo ich ja sehe, dass Dinge gelingen können. Also ich habe erzählt, dass ich letzte Woche eine Ausstellung eröffnet Gerne. Habe. In Rastede, im Palais, die heißt Wir für alle. Und es ging darum, dass Menschen selber Dinge gebracht haben aus ihrem Alltag von zu Hause, wo sie gesagt haben, die sind es eigentlich wert, im Museum gezeigt zu werden. Also sozusagen aus dem Wohnzimmer in die Vitrine. Und da waren unglaublich tolle Gegenstände mit ganz, ganz spannenden Geschichten dabei. Und alleine bei der Ausstellungseröffnung waren Menschen da, die gesagt haben, sie waren noch nie in den Räumen zuvor, aber weil ihre Nachbarn jetzt erzählt haben, was das eigentlich auch mit ihrem Ort zu tun hat, weil das ja Gegenstände sind, die irgendwie in diesem Ort zusammengetragen wurden, haben sie sich angesprochen gefühlt und waren völlig begeistert, nicht nur von der Ausstellung, sondern auch von dem, was da drumherum passiert. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel. Oder wir sehen im digitalen Bereich, dass es eben Angebote gibt, wo Leute sagen, ja, deswegen habe ich mich getraut, weil ich gesehen habe, das hat ja was mit mir zu tun, mit meiner Welt, mit meiner kulturellen Erfahrung. Und ich glaube schon, hier sind Möglichkeiten für Teilhabe, weil sie eben neue Menschen ansprechen. Das ist vielleicht nicht der einzige, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, ja, Menschen irgendwie zu berühren, zu erreichen, zu erfassen, damit sie dann sagen, ja, da gehe ich hin.
Ich weiß nicht, wie gut Sie das Programm Kulturgemeinschaften kennen, in dem die Kulturstiftung der Länder zusammen mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in 450 kleinen Kultureinrichtungen über 1000 Kulturprojekte gefördert hat. Darunter, glaube ich, auch ein paar Dutzend sogar in Niedersachsen. Haben Sie sowas kennengelernt in den vergangenen Monaten? Also Projekte, die so gefördert wurden?
Also ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wichtig ist, gerade auch, weil es ja viele kleine, ehrenamtlich geprägte Einrichtungen unterstützt. Und schauen Sie, wenn Sie sich so ein Flächenland wie Niedersachsen angucken, dann haben wir die Flaggschiffe, über einige haben wir gesprochen, aber Sie haben natürlich auch ein kulturelles Angebot, was in der gesamten Breite des Landes eben wirkt, weil natürlich die Mehrheit der Menschen auch nicht in der Landeshauptstadt wohnt oder in den anderen Großstädten, sondern im ganzen Land verteilt ist. Und ein Projekt, was ich kennenlernen durfte, ist der LAG Rock gewesen, also LAG Rock Goes Digital heißt es. Und hier geht es ja eben um den Seminarprogramm, damit eben die Musikvereine, die engagierten Ehrenamtlichen dort, genau selber eigentlich sich auf den Weg machen können und solche Angebote eben mit in ihr Repertoire, sage ich mal, aufnehmen können. Und das ist genau eines der Dinge, wo ich auch sage, hier sind wir so dankbar, dass wir die Partner wie die KSL und andere haben, weil das, glaube ich, eine Gesamtanstrengung als Gesellschaft ist, dass unsere Kultureinrichtungen sich hier besser auf den Weg machen oder auf den Weg machen können.
Erlauben Sie mir noch den Hinweis an die ZuhörerInnen, dass nämlich alle diese Projekte aus Kulturgemeinschaften auf der Seite kulturgemeinschaften.de präsentiert werden. Dort findet man auch das von Ihnen angesprochene Projekt. Das war das Digitale. Wie begegnen Sie denn diesen genannten Herausforderungen, die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, im analogen Bereich in Niedersachsen?
Ja. Also vielleicht noch der eine Satz nochmal auch zu eben, also ich meine, es sind ja genau diese Video-Tutorials, ich sprach es gerade an, die ja einfach für alle frei verfügbar sind und damit ja einfach eine Möglichkeit besteht, glaube ich, wirklich dezentral, ohne einen großen Aufwand, auch vor allem keinen Kostenaufwand, mir selber davon profitieren zu können, was hier in dem Fall eben von der Landesarbeitsgemeinschaft eben entwickelt wird. Und ich glaube, das zeigt ja auch, welche Chancen digitale Angebote am Ende eben haben. Sie haben jetzt nochmal gefragt, wo auch im, sag ich mal, der analogen Welt Dinge laufen, die eben Menschen erreichen. Ich habe manches ja schon kurz angesprochen. Da geht es zum Beispiel um Malschulen, also Angebote, die im kulturellen Bereich eben stattfinden. Ganz wichtig sind die Musikschulen. Wir haben eine unglaublich starke Landschaft von Musikschulen in Niedersachsen, wo ja auch der Landesverband der Musikschulen entsprechend aktiv ist. Wir haben entsprechende Programme mit Kitas und mit Schulen. Wir machen die Musik zum Beispiel als ein Punkt. Wir haben eine Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, die eben auch hier sehr, sehr stark in das Land, in die Fläche hineinwirkt, die Ehrenamtlichen unterstützt. Im Bereich Soziokultur haben wir Kulturgemeinschaften, verschiedenste Bühnen aller Größen, die eben wirklich genau nicht nur in den großen Zentren, sondern in der Fläche wirken. Und hier unterstützen wir eben sowohl sag mal, in der Frage, wie stelle ich mich neu auf? Wie kann ich meine Angebote ausweiten und damit das, was mich bisher ja ausgemacht hat, als Kern eben so beizubehalten, aber neue hinzuzugewinnen, die mitmachen. Das macht wirklich auch Freude zu sehen, wie aktiv da viele sind.
Sie haben gerade schon ein Beispiel zur Diversifizierung von Ausstellungen genannt, also ein Absenken der Hürden, auch indem man die Stadtgesellschaft mitnimmt, indem man mit ihnen darüber diskutiert, wie denn eigentlich so eine Ausstellung gemacht sein soll. Wie sieht das denn in der Soziokultur bei Ihnen aus? Das dient ja auch ein wenig dazu, Hürden abzusenken, alle mitzunehmen. Gibt es da ein paar Beispiele zu aus Niedersachsen?
Ja, also ich finde eins, was toll ist, ist jetzt im Sommer beispielsweise findet das Festival Theaterformen statt, also ein internationales Theaterfestival hier in Niedersachsen. Und dort sind sowohl im Organisationsteam, aber eben auch beispielsweise bei den Gastkuratoren Menschen dabei, die taub sind und damit eine ganz tolle, spannende, auch neue Perspektive, für mich neu, als hörender Mensch eben mit reinbringen, mit zum Beispiel auch einem Theaterstück Bass im Bauch, wo eben auch Ton über einen Bassgürtel sozusagen übertragen wird und damit erlebbar ist. Und ich habe mich dort viel auch bei der Programmvorstellung beispielsweise mit der Gastkuratorin und eben der tauben jungen Frau aus dem Organisationsteam unterhalten, die gesagt haben, man darf das eben auch gar nicht als, sag ich mal, den Ausgleich eines Defizites jetzt verstehen, der dort stattfindet, sondern als eigentlich eine Bereicherung vielleicht auch der sonst hörenden Menschen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, sag ich mal, eine ganz neue Perspektive dort auch erleben zu können. Für mich neu, für viele andere ja gelebter Alltag. Wir haben technische Dinge, die wir in den Theatern ja sehen, wo ich eben auch als hörbehinderter Mensch die Chance habe, meine technischen Hilfsmittel technisch mit zu integrieren, um ein besseres Klangerlebnis zu haben. Wir sehen, wie auch kleine Initiativen, kleinere beispielsweise, der Verein Lebenswege begleiten, aus Diepholz Menschen unterstützt. Also ich glaube, es gibt hier wirklich sowohl in der Frage von Kultur, aber eben auch in der Frage von Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung einfach so tolle Angebote. Mich macht es schon stolz zu sehen, mit welchem Engagement hier eben auch Hürden aller Art abgebaut werden. Und natürlich arbeiten wir da dran. Ich glaube, wir sind alle auch immer noch Dazulernende. Aber ich freue mich schon zu sehen, wie einfach hier Hürden abgebaut werden.
Mich würde interessieren, wie es weitergeht. Also ich spreche ja jetzt mit einem Kulturminister, der gerade mal seit einem guten halben Jahr im Amt ist, der eine Bestandsanalyse möglicherweise noch gar nicht ganz abgeschlossen hat, aber sich auch Gedanken darüber macht, wie geht's weiter. Welche Ziele haben Sie sich für die Kulturpolitik in Niedersachsen gesetzt?
Also ich glaube, so ein paar Dinge ergeben sich ja schon sehr deutlich auch aus dem, was wir eben besprochen haben. Also ich glaube, die großen Baustellen sind auf der einen Seite Menschen wieder zurückzugewinnen, die ihr Verhalten in den letzten Jahren einfach verändert haben, viel stärker Dinge zu Hause und digital konsumieren und trotzdem auch denen zu sagen, das gemeinsame, gemeinschaftliche Erleben, das ist eben wichtig, das ist etwas anderes. Und ich will nochmal sehr deutlich sagen, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Für mich sind kulturelle Orte eben Orte, wo Debatte und Diskurs stattfindet, ohne die unser Land, unsere Demokratie eben nicht funktionieren kann. Und deswegen sind eben auch Kulturangebote nicht irgendwie so der Goldrand, auf den man ja irgendwie verzichten kann, sondern ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, sondern es sind eben Dinge, die wir brauchen, die dazugehören, die einfach relevant für uns alle sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir erstmal so auf der inhaltlichen Ebene, und es knüpft eben an vieles an, was wir eben besprochen haben, einfach Menschen zurückgewinnen wollen. Wir haben mit Sicherheit die Aufgabe, auch Förderung zu verstetigen, zu verbessern, auch zu vereinfachen. Ich bin kein Freund eben davon, immer in Projekten zu denken und zu arbeiten, weil ich glaube, wir haben ja viele, gerade bei den Kleinen und Ehrenamtlichen, haben wir Einrichtungen, die ja sehr gut selber wissen, was auch die Qualität ihrer Arbeit macht, die wir jetzt nicht mit Projekten eher noch mit zusätzlichem Aufwand belasten müssen, sondern wo es eher darum geht, eine dauerhafte, verlässliche Grundlage zu schaffen. Und das wird nicht einfach, aber wir haben uns auch im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Pro-Kopf-Ausgaben in Niedersachsen für die Kultur zu erhöhen. Das ist ja alles kein Selbstzweck, sondern dient ja genau eben auch dazu, Arbeitsbedingungen zu verbessern, langfristige Angebote abzusichern, die Diversität in der Frage, wen spreche ich an, eben zu erweitern. Ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle auch in Schulen, in Kitas, also auch da sofort bei jungen Menschen anzusetzen und sie zu begeistern, es erlebbar zu machen. Das sind Dinge, wo ich schon auch glaube, die werden uns in Niedersachsen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen und wo wir einfach Akzente setzen wollen und ich bin aber auch sicher werden.
Also habe ich Sie richtig verstanden, es wird künftig mehr Geld für die Kultur in Niedersachsen geben?
Das ist die Verabredung im Koalitionsvertrag und ich finde es ein gutes Argument, das auch umzusetzen.
Mich würde noch eines interessieren, ein Charakteristikum von Niedersachsen ist ja, dass es ein Flächenland ist. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen im Bereich der Kultur und der Kulturförderung?
Na, ich glaube, die Herausforderung ist, dass man natürlich auch viele, viele kleine Einrichtungen hat, die einfach unglaublich tolle Arbeit machen, an vielen Stellen ehrenamtlich geprägt sind und die jetzt auch beispielsweise bei der Frage von Investitionen natürlich gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, vielleicht auch das zu stemmen, was notwendig ist. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eben auch politisch mitgefördert in Niedersachsen über die Landschaften, die ja für uns auch in der Fläche eine wichtige Rolle spielen, eben ein Investitionsprogramm aufzulegen. Wir haben das jetzt nochmal zusätzlich mit 3 Millionen Euro aufgestockt für dieses Jahr, um eben gerade auch kleine Investitionsmaßnahmen im energetischen Bereich leisten zu können. Da geht es vielleicht mal um das Austauschen von Beleuchtung, um einfach energieeffizienter zu sein. Da geht es aber auch, jetzt gar nicht nur im energetischen Bereich, ja bisher um Fragen einer Tontechnik oder auch kleinere anderer Investitionen. Das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr einfach auch dezentral denken und arbeiten muss, wo es umso wichtiger ist, was ich eben angesprochen habe, nicht zusätzlich bürokratische Hürden aufzubauen, die ja gerade dann auch für ehrenamtliche Strukturen eine Herausforderung sind. Das ist etwas, wo wir dann natürlich gerade als Flächenland einfach sehr genau hingucken müssen. Ich glaube auch besser, als es uns bisher gelungen ist.
Das waren jetzt die Visionen für die Kulturförderung in Niedersachsen. Sie sind, ich sagte es zu Beginn, seit Januar Vorsitzender der Kultur-MK. Was haben Sie sich denn dort für Ziele gesteckt?
Also wir haben einen der Schwerpunkte definiert, gemeinsam ja auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, den ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe. Und das ist das Thema Veränderungen im Publikumsverhalten. Wir wollen hier eben auch gerade mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Länder und aus den Kultureinrichtungen sehen, was wirkt. Also wir haben jetzt in Niedersachsen als ein Beispiel nochmal ein Programm ja mit 15 Millionen Euro gerade auf den Weg gebracht und sind jetzt in den letzten Klärungen, wo wir sagen, mit 15 Millionen Euro wollen wir die belohnen, die Angebote machen, aber unter schwankendem Publikumsverhalten eben noch leiden, wo die Nachfrage nicht so gut berechenbar ist und hier eben auch, ähnlich wie wir das in Corona gemacht haben, den Absatz von verkauften Tickets nochmal belohnen, eben teilweise verdoppeln, um einfach finanzielle Sicherheit zu geben. Und das nenne ich jetzt mal so als ein Beispiel, wo wir ja auch im Diskurs mit den anderen Bundesländern sehen, dass diese Entwicklung eben auch überall noch nicht so richtig stabil wieder angelaufen sind nach den zwei Krisen. Das ist schon einer der Kernpunkte, den wir jetzt zum Mittelpunkt unserer Diskussion gemacht haben und weitermachen werden, weil einfach diese Herausforderung in allen Bundesländern gleich ist. Da spielen dann die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, digitale Angebote, hybride Angebote. Wie gewinne ich dann eben neue Menschen dazu? Wie kann ich niedrigschwellig im Quartier beispielsweise Menschen erreichen? Das sind Punkte, die sind gerade auch Schwerpunkt diesen Jahres.
Und viele der Punkte, die Sie angesprochen haben in den vergangenen 15 Minuten, die finden sich wieder in den Förderprojekten der Kulturstiftung der Länder. Bei uns geht es um Digitalisierung, es geht darum, das Publikum einzubeziehen, es geht darum, Diversität mitzudenken. Deswegen würde mich interessieren, wo sehen Sie in Ihrer Arbeit der Kultur-MK, der Kulturministerkonferenz, wo sehen Sie da die Rolle der Kulturstiftung der Länder?
Also, ich kann jetzt aus Ländersicht sagen, dass die Kulturstiftung der Länder für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger kulturpolitischer Akteur ist, mit dem wir ja auch einiges der Projekte, Sie haben es angesprochen, ja einfach gemeinsam auch auf den Weg setzen, wo wir eben auch solche Neuausrichtungen immer finanziell mit unterstützen. Und hier sehe ich eine wichtige Rolle. Auch für die Stiftung. Ich glaube, keiner der Beteiligten wird es alleine hinkriegen. Ich glaube, das wird ein gemeinsamer Kraftakt. Und wenn wir eben an vielen Stellen, gerade auch die Breite, die wir nicht nur in Niedersachsen eben beschrieben haben, sondern die ja in vielen, vielen Bundesländern genauso oder ähnlich aussieht, ich glaube, das wird uns nur gelingen, hier die Veränderung so zu gestalten, dass alle mitkommen, wenn wir eben Partner wie die KSL, also die Kulturstiftung der Länder haben. Wir zielen hier schon wirklich weiter darauf, diesen wichtigen Partner auch in der Veränderung an Bord zu haben.
Dann sage ich mal, so soll es sein. Wir sind nämlich jetzt auch schon am Ende unseres Gespräches, das ich sehr inspirierend fand. Erlauben Sie mir noch den Hinweis an die Hörer, dass wer will, die Kulturstiftung der Länder findet auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube, wo Sie wie auch auf Spotify und iTunes alle unsere Podcasts finden. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Minister Maus, danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Möck, und alles, alles Gute.
Danke ebenso.
Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast, in dem es zum einen um kulturelle Teilhabe geht. Zum anderen wissen langjährige Hörer unseres Podcasts, dass wir einmal im Jahr ein Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz führen. Und weil in diesem Jahr Niedersachsen den Vorsitz in der Ministerpräsidentenkonferenz hat, spreche ich jetzt mit dem niedersächsischen Kulturminister Falco Mors, der mir per Telefonleitung zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Mors.
Ja, einen wunderschönen Tag, Herr Möck.
Um Sie einmal mit drei Sätzen vorzustellen, Sie sind seit dem 8. November 2022 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Davor waren Sie seit 2017 Mitglied des Bundestages und seit dem 1. Januar dieses Jahres 2023 sind Sie Vorsitzender der Kultur-MK. Vor Ihrer Bundestagszeit, also bis 2017, waren Sie bei der Volkswagen AG, wenn ich das richtig verstehe, verantwortlich für Montagelinien, sind dann in den Bundestag gewechselt und vor wenigen Monaten Wissenschafts- und Kulturminister geworden. Ist das ein Bruch in der Biografie oder war das eine logische Entwicklung?
Also ich eben schon ja vorweg gesagt, also erstmal Verzeihung für meine Stimme, die etwas kratziger ist. Ich habe sozusagen am Wochenende Fußballkultur gehabt und einen Teil meiner Stimme im Stadion gelassen. Insofern nicht wundern, wenn die Stimme mal brüchiger ist, aber alles wird gut. Aber zu Ihrer Frage zurück. Also ich glaube, logische Entwicklung treffe es jetzt vielleicht nicht, aber es ist jetzt eben auch, ich würde schon sagen, etwas, was vielleicht so in der sowohl persönlichen Biografie, aber ja auch in der beruflichen immer auch mit einer Rolle gespielt hat. Und zwar beides, sowohl Kultur als auch Wissenschaft. Und habe ja selber sowohl schulisch eine Chance gehabt, dass mich auch Kunst bis ins Abitur begleitet hat, dass Theaterabos irgendwie zum Aufwachsen dazugehört haben, dass Musik dazugehört, dass mich aber auch politisch im Bundestag beispielsweise der ganze Bereich Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Quantentechnologien, wenn ich jetzt mal so auf den wissenschaftlichen Teil schaue, oder eben auch der kulturwirtschaftliche Teil immer mit begleitet hat.
Da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen. Sie waren ja Mitglied im Wirtschaftsausschuss, wo man lange, manche sagen oder viele sagen viel zu lange über die Corona-Förderprogramme für Kulturschaffende diskutiert hat. Das ist offenbar ein zähes Projekt gewesen. Woran lag das?
Also ja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass wir uns vielleicht manchmal auch schwerer getan haben, als wir es hätten tun müssen dabei. Aber ich glaube, man muss jetzt nochmal auch ein bisschen zurückdenken. Am Anfang ging es ja immer sehr stark darum, wie können wir überhaupt erstmal mit der Pandemie aus einer gesundheitlichen Perspektive zurechtkommen. Wir wussten ja alle gar nicht am Anfang, wie lange dauert das. Ich kann mich daran erinnern, als wir irgendwie im März in den Lockdown gegangen sind, haben wir noch darüber gesprochen, was aber so die Urlaubspläne im Sommer aller Beteiligten sind und dachten, na ja, also bis dahin ist das ja irgendwie alles, also spätestens wieder gut. So. Und das, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir noch nicht wussten, wie lange uns das beschäftigt. Ich glaube, das hätten wir alle psychisch, glaube ich, sonst nicht unbedingt durchgehalten am Anfang. Deswegen glaube ich, ist manches einfach auch immer so Schritt für Schritt passiert. Und ich glaube, was die Kultur ja ausmacht, ist die unglaubliche Vielfalt. Und das ist toll fürs Angebot. Heißt aber eben auch, dass, glaube ich, manchmal die Programme auch an der Realität mancher Künstlerinnen und Künstler gerade auch am Anfang noch vorbeigegangen sind, immer wieder nachgebessert wurde. Auch in vielen Diskussionen. Ich erinnere mich an beispielsweise unglaublich viele Gespräche am Anfang mit Alarmstufe Rot, mit einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, die man kannte, die man kennengelernt hat. Viele bin ich bis heute mit befreundet, weil wir in der Zeit wirklich intensiv, ich sag mal, von persönlichen Gehaltsabrechnungen, die wir durchgegangen sind, um zu verstehen, wie sind so die Realitäten eigentlich von Künstlerinnen und Künstlern. Und wir immer versucht haben, nachzubessern. Wo ich insgesamt sagen würde, es ist gelungen. Ich finde, an einer Stelle haben wir wirklich lange gebraucht und das ist der Bereich für die Solo-Selbstständigen. Ich glaube, das war wirklich etwas, wo auch unterschiedliche Positionen einfach aufeinander getroffen sind. Manche haben eben gesagt, naja, dafür gibt es so die Grundsicherung. Und die haben aber auf der anderen Seite ja auch gesagt, naja, aber das trifft eigentlich auch die Realität, das Selbstbild eben vieler nicht. Die sagen, ich bin ja nicht arbeitslos, ich kann nur halt gerade nicht arbeiten und nicht, weil ich nicht will, was viele andere Arbeitslosen ja eben auch so betrifft, dass sie wollen, aber eben nicht können. Und so ging es, glaube ich, vielen Künstlerinnen und Künstlern auch. Und dann haben wir eben lange gebraucht, um da wirklich auch diese pauschale Neustarthilfe zu konzipieren, ja.
Jetzt sind Sie seit einem guten halben Jahr Kulturminister in Niedersachsen. Haben Sie schon so etwas wie eine Bestandsanalyse gemacht? Was funktioniert? Was ist besonders gut oder herausragend bei uns im Land?
Also ich glaube, eine Bestandsanalyse, das würde ich jetzt so erstmal noch nicht sagen. Aber ich habe natürlich unglaublich viele tolle Begegnungen und Einblicke gehabt. Natürlich auch die Schwierigkeiten. Also nicht alles, was man sieht, ist ja irgendwie frei von Problemen. Und das betrifft natürlich verschiedene Dinge, sowohl im Land Niedersachsen als auch darüber hinaus. Aber wenn ich jetzt mal so ein bisschen auch einen Abriss geben würde, so was macht für mich auch Kultur in Niedersachsen aus, dann sind das vielleicht die ganz großen Flaggschiffe auf der einen Seite. Da würde ich jetzt mal die drei Staatstheater nennen, Mehrspartenhäuser mit einer tollen Strahlkraft in die Region. Wir haben beispielsweise ein Museum Friedland, wo es ja um die Frage von Migration geht, was unglaublich toll aufgearbeitet und weiterentwickelt wird. Wir haben auch so Highlights wie die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek in Hannover, also Bibliotheken, die ja auch Kunst, Kulturschätze aufbewahren. Wir haben ein Landesmuseum hier in Hannover, neben den anderen Landesmuseen in Oldenburg und Braunschweig. Aber jetzt hat Hannover beispielsweise eine unglaublich tolle Ausstellung mit dem Sprengelmuseum, ein weiteres Highlight entwickelt. Aber wir haben eben auch kleinere kulturelle Highlights. Ich erinnere mich an eine Ausstellung, die letzte Woche in Rastede eröffnet wurde, wo es einen sehr partizipativen Ansatz gab, die Franz-Radziwill-Ausstellung in Gdangast. Also auch wirklich eine unglaubliche Bandbreite. Wir könnten über tolle Spielstätten im Land diskutieren, kommunale Theater, Gastspielhäuser. Also wir haben ein so breites Angebot. Und ich glaube auch im weiteren subkulturellen Bereich oder auch im pädagogischen, die ja, Kunsthalle Emden mit einem tollen pädagogischen Angebot, mit einer Malschule. Also alles Dinge, die unglaublich toll dastehen und gleichzeitig natürlich aber auch, wie glaube ich, der ganze Kulturbereich immer auch schauen müssen, wie können sie sich verändern, ein Stück weit auch neu erfinden, wenn es mal notwendig ist. Und wir haben natürlich immer auch eine Frage, wie finanzieren wir all das, was ja Tolles da ist. Das, glaube ich, sind natürlich auch so rote Fäden, die sich schon auch durch viele, viele Gespräche durchspannen.
Bei der Frage, wie finanzieren wir das, möchte ich direkt anschließen. Mir ist aufgefallen bei der Vorbereitung dieses Gesprächs, dass wir unheimlich viele Berührungspunkte haben. Die von Ihnen angesprochenen Museen sind sozusagen wiederkehrende Fördernehmer, insbesondere was Ausstellungen angeht. Herzog-August-Bibliothek, da habe ich gerade mit dem dortigen Hauschef Professor Burschel einen Podcast produziert über die Erwerbung des Stammbuchs Hainhofers, die wir nämlich gefördert haben. Das wahrscheinlich bedeutendste Stammbuch überhaupt findet man bei uns in den Podcast-Foren. Und mit dem habe ich auch gesprochen über das Evangeliar Heinrichs des Löwen, das ja 10 Jahre lang das teuerste Buch der Welt war. Dazu gibt es auch einen Podcast, der gerade in Entstehung ist. Wir machen ja eine 10-teilige Serie zur Vorgeschichte der Kulturstiftung der Länder und darin ist das der Teil 9, nämlich darin geht es um die 15-jährige Debatte zwischen dem Bund und den Ländern untereinander, zunächst über eine deutsche Nationalstiftung, die dann später zur Kulturstiftung der Länder geführt hat. Jetzt würde mich zu Niedersachsen noch interessieren, wir hatten ja jetzt 2 gravierende disruptive Ereignisse in unmittelbarer Folge. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wie schlägt sich das im Kulturleben und in den Kultureinrichtungen und in der Kulturpolitik in Niedersachsen nieder?
Ja, ich glaube, Sie haben es ja jetzt gerade schon auch so richtig gesagt. Das waren ja 2 sehr disruptive Ereignisse für die ganze Gesellschaft. Also das ist ja einfach so gewesen. Und ich selber bin Jahrgang 84. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, irgendwie auf dem europäischen Kontinent nochmal, ich sag mal, einen Landkrieg, einen Angriffskrieg, wo in dem Fall Russland versucht, gewaltsam Grenzen in Europa zu verschieben. Ich habe das so in meiner Welt irgendwie in Europa in andere Jahrzehnte, sag ich mal, abgehakt, gehofft, würde ich sagen. Und glaube schon, dass das natürlich auch mit dem Selbstverständnis von uns für die Gesellschaft in Europa zusammengewachsen ist, wie das Friedensprojekt einfach aufgestellt hat, glaube ich, viele, viele Brüche gebracht hat. Mal ganz davon zu schweigen, dass das natürlich gerade für die Menschen in der Ukraine unglaublich dramatisch ist. Ich finde, man kann das auf einer kulturellen Ebene diskutieren, dass es ja offensichtlich auch einen Krieg gegen die Kultur der Ukraine darstellt, weil Russland ja eben versucht, das Land sozusagen in seiner Identität, in seiner eigenen Existenz von der Landkarte zu wischen. Das sind ja alles Dinge, die, sag ich mal, auch auf dieser Ebene schon einfach eine Zäsur darstellen. Andererseits hat es natürlich eben auch viele Lebensrealitäten erwischt, also Inflation, Heizkosten, Energiekosten insgesamt, Lebensmittel, alles wird teurer. Und das trifft natürlich die Kultur auch auf zweierlei. Auf der einen Seite nämlich eben, weil Menschen sich zurückhalten, Kultur zu konsumieren, Geld dafür auszugeben, weil sie Geld zusammenhalten. Und gleichzeitig ist in der Kultur ja auch vieles teurer geworden. Wenn die Kosten steigen, geht das ja auch an der Kultur nicht vorbei. Insofern ist es natürlich schon auch etwas, was nochmal auf das ohnehin jetzt schwankende Publikumsverhalten nochmal einwirkt. Und das ist ja das Zweite, was Sie ansprachen. Wir haben uns eigentlich von dem Schock von Corona immer noch nicht erholt. Wir sehen, dass das Publikum nicht in der Form bisher zurückgekommen ist, unterschiedlich. Also wir sehen, die Abos sind deutlich zurückgegangen. Eine jüngere Zielgruppe hat teilweise die Kultur jetzt entdeckt, weil sie vielleicht auch Dinge nachholen wollen, bucht aber sehr viel später, kommt spontan. Das sind schon so Dinge, die, glaube ich, einfach sich verändert haben. Wenn ich mal was Positives, aber auch, weil manchmal kann man ja auch im Schwierigen noch positive Dinge immer gut sehen. Ich glaube, was gelungen ist, dass noch mehr Einrichtungen sich in den letzten 2, 3 Corona-Jahren eben in den Fragen der Digitalisierung, im Erschließen neuer Zielgruppen, im Finden neuer Angebotsformen, einfach mit einer unglaublichen Energie und Kreativität auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, das ist etwas, was vielleicht sonst nicht, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, hätte stattgefunden. Und ich finde es wichtig zu sagen, es geht ja nicht darum, Dinge jetzt ins Digitale zu verlagern, aber es geht vielleicht darum, Menschen im digitalen Raum zu erreichen, die sonst vielleicht nie in die Einrichtung gekommen sind und damit auch vielleicht Menschen wieder vom Sofa runterzuholen und in unsere Einrichtungen zurückzubringen.
Dieses andere Menschen erreichen oder aber auch der Begriff kulturelle Teilhabe, das ist ein wiederkehrender Begriff, wenn ich so Ihre Publikationen anschaue, den Sie immer wieder im Mund führen. Das ist auch ein Begriff, der sozusagen so etwas ist wie der Wesenskern der Kulturstiftung der Länder. Der steht nämlich ganz zentral als Ziel unserer Tätigkeit in unserem Leitbild, das man im Übrigen auf unserer Webseite lesen kann, wenn man das möchte. Wenn, wie Sie sagen, Kunst und Kultur die Orte des gesellschaftlichen Diskurses sind, wenn wir die kulturelle Teilhabe erhöhen wollen, dann ist die Frage, wie gelingt das denn?
Ja, also ich glaube, erstmal nochmal, ich glaube, wir sind dankbar für die vielen Partner, die wir und die Einrichtungen da auch haben. Sie haben eben tatsächlich die Kulturstiftung der Länder ja auch als naheliegende Partner mit angesprochen, wo wir vieles sehr gemeinsam stemmen. Wir haben andere Stiftungen, mit denen wir Dinge gemeinsam auch im Bereich von neuen Zielgruppen ja auf die Wege gebracht haben. Man muss sich vor Augen führen, dass viele Zahlen sagen, dass rund die Hälfte der Menschen in Deutschland eine Kultureinrichtung nie von innen sieht. Und das heißt, dass wir da auf der einen Seite ein tolles Potenzial haben, aber viele, die offensichtlich den Weg für sich so nicht finden, weil sie vielleicht teilweise auch Sorge haben, bin ich dem gewachsen, was erwartet mich da, überfordert mich das vielleicht, hat das was mit mir zu tun? Und ich glaube, da machen sich viele Gedanken, eigentlich alle. Viele machen sich auf den Weg. Ich würde sagen, auch alle, die ich treffe, machen sich dazu aus dem Weg oder auf den Weg. Und ich würde jetzt vielleicht nochmal so ein paar Punkte auch rausgreifen, wo ich ja sehe, dass Dinge gelingen können. Also ich habe erzählt, dass ich letzte Woche eine Ausstellung eröffnet habe. In Rastede, im Palais, die heißt Wir für alle. Und es ging darum, dass Menschen selber Dinge gebracht haben aus ihrem Alltag von zu Hause, wo sie gesagt haben, die sind es eigentlich wert, im Museum gezeigt zu werden. Also sozusagen aus dem Wohnzimmer in die Vitrine. Und da waren unglaublich tolle Gegenstände mit ganz, ganz spannenden Geschichten dabei. Und alleine bei der Ausstellungseröffnung waren Menschen da, die gesagt haben, sie waren noch nie in den Räumen zuvor, aber weil ihre Nachbarn jetzt erzählt haben, was das eigentlich auch mit ihrem Ort zu tun hat, weil das ja Gegenstände sind, die irgendwie in diesem Ort zusammengetragen wurden, haben sie sich angesprochen gefühlt und waren völlig begeistert, nicht nur von der Ausstellung, sondern auch von dem, was da drumherum passiert. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel. Oder wir sehen im digitalen Bereich, dass es eben Angebote gibt, wo Leute sagen, ja, deswegen habe ich mich getraut, weil ich gesehen habe, das hat ja was mit mir zu tun, mit meiner Welt, mit meiner kulturellen Erfahrung. Und ich glaube schon, hier sind Möglichkeiten für Teilhabe, weil sie eben neue Menschen ansprechen. Das ist vielleicht nicht der einzige, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, ja, Menschen irgendwie zu berühren, zu erreichen, zu erfassen, damit sie dann sagen, ja, da gehe ich hin.
Ich weiß nicht, wie gut Sie das Programm Kulturgemeinschaften kennen, in dem die Kulturstiftung der Länder zusammen mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in 450 kleinen Kultureinrichtungen über 1000 Kulturprojekte gefördert hat. Darunter, glaube ich, auch ein paar Dutzend sogar in Niedersachsen. Haben Sie sowas kennengelernt in den vergangenen Monaten? Also Projekte, die so gefördert wurden?
Also ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, dass das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wichtig ist, gerade auch, weil es ja viele kleine, ehrenamtlich geprägte Einrichtungen unterstützt. Und schauen Sie, wenn Sie sich so ein Flächenland wie Niedersachsen angucken, dann haben wir die Flaggschiffe, über einige haben wir gesprochen, aber Sie haben natürlich auch ein kulturelles Angebot, was in der gesamten Breite des Landes eben wirkt, weil natürlich die Mehrheit der Menschen auch nicht in der Landeshauptstadt wohnt oder in den anderen Großstädten, sondern im ganzen Land verteilt ist. Und ein Projekt, was ich kennenlernen durfte, ist der LAG Rock gewesen, also LAG Rock Goes Digital heißt es. Und hier geht es ja eben um den Seminarprogramm, damit eben die Musikvereine, die engagierten Ehrenamtlichen dort, genau selber eigentlich sich auf den Weg machen können und solche Angebote eben mit in ihr Repertoire, sage ich mal, aufnehmen können. Und das ist genau eines der Dinge, wo ich auch sage, hier sind wir so dankbar, dass wir die Partner wie die KSL und andere haben, weil es, glaube ich, eine Gesamtanstrengung als Gesellschaft ist, dass unsere Kultureinrichtungen sich hier besser auf den Weg machen können.
Erlauben Sie mir noch den Hinweis an die ZuhörerInnen, dass nämlich alle diese Projekte aus Kulturgemeinschaften auf der Seite kulturgemeinschaften.de präsentiert werden. Dort findet man auch das von Ihnen angesprochene Projekt. Das war das Digitale. Wie begegnen Sie denn diesen genannten Herausforderungen, die kulturelle Teilhabe zu ermöglichen, im analogen Bereich in Niedersachsen?
Ja. Also vielleicht noch der eine Satz nochmal auch zu eben, also ich meine, es sind ja genau diese Video-Tutorials, Sie sprachen es gerade an, die ja einfach für alle frei verfügbar sind und damit ja einfach eine Möglichkeit besteht, glaube ich, wirklich dezentral ohne einen großen Aufwand, auch vor allem keinen Kostenaufwand, mir selber davon profitieren zu können, was hier in dem Fall eben von der Landesarbeitsgemeinschaft eben entwickelt wird. Und ich glaube, das zeigt ja auch, welche Chancen digitale Angebote am Ende eben haben. Sie haben jetzt nochmal gefragt, wo auch im, sag ich mal, der analogen Welt Dinge laufen, die eben Menschen erreichen. Ich habe manches ja schon kurz angesprochen. Da geht es zum Beispiel um Malschulen, also Angebote, die im kulturellen Bereich eben stattfinden. Ganz wichtig sind die Musikschulen. Wir haben eine unglaublich starke Landschaft von Musikschulen in Niedersachsen, wo ja auch der Landesverband der Musikschulen entsprechend aktiv ist. Wir haben entsprechende Programme mit Kitas und mit Schulen. Wir machen die Musik zum Beispiel als ein Punkt. Wir haben eine Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung, die eben auch hier sehr, sehr stark in das Land, in die Fläche hineinwirkt, die Ehrenamtlichen unterstützt. Im Bereich Soziokultur haben wir Kulturgemeinschaften, verschiedenste Bühnen aller Größen, die eben wirklich genau nicht nur in den großen Zentren, sondern in der Fläche wirken. Und hier unterstützen wir eben sowohl sag mal, in der Frage, wie stelle ich mich neu auf, wie kann ich meine Angebote ausweiten und damit das, was mich bisher ja ausgemacht hat, als Kern eben so beizubehalten, aber neue hinzuzugewinnen, die mitmachen. Das macht wirklich auch Freude zu sehen, wie aktiv da viele sind.
Sie haben gerade schon ein Beispiel zur Diversifizierung von Ausstellungen genannt, also ein Absenken der Hürden, auch indem man die Stadtgesellschaft mitnimmt, indem man mit ihnen darüber diskutiert, wie denn eigentlich so eine Ausstellung gemacht sein soll. Wie sieht das denn in der Soziokultur bei Ihnen aus? Das dient ja auch ein wenig dazu, Hürden abzusenken, alle mitzunehmen. Gibt es da ein paar Beispiele zu aus Niedersachsen?
Ja, also ich finde eins, was toll ist, ist jetzt im Sommer beispielsweise findet das Festival Theaterformen statt, also ein internationales Theaterfestival hier in Niedersachsen. Und dort sind sowohl im Organisationsteam, aber eben auch beispielsweise bei den Gastkuratoren Menschen dabei, die taub sind und damit eine ganz tolle, spannende, auch neue Perspektive, für mich neu, als hörender Mensch eben mit reinbringen, mit zum Beispiel auch einem Theaterstück Bass im Bauch, wo eben auch Ton über einen Bassgürtel sozusagen übertragen wird und damit erlebbar ist. Und ich habe mich dort viel, auch bei der Programmvorstellung, beispielsweise mit der Gastkuratorin und eben der tauben jungen Frau aus dem Organisationsteam unterhalten, die gesagt haben, man darf das eben auch gar nicht als, sag ich mal, den Ausgleich eines Defizites jetzt verstehen, der dort stattfindet, sondern als eigentlich eine Bereicherung vielleicht auch der sonst hörenden Menschen. Und das fand ich unglaublich faszinierend, sag ich mal, eine ganz neue Perspektive dort auch erleben zu können. Für mich neu, für viele andere ja gelebter Alltag. Wir haben technische Dinge, die wir in den Theatern ja sehen, wo ich eben auch als hörbehinderter Mensch die Chance habe, meine technischen Hilfsmittel technisch mit zu integrieren, um ein besseres Klangerlebnis zu haben. Wir sehen, wie auch kleine Initiativen, kleinere, beispielsweise der Verein Lebenswege begleiten, aus Diepholz Menschen unterstützt. Also ich glaube, es gibt hier wirklich sowohl in der Frage von Kultur, aber eben auch in der Frage von Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung einfach so tolle Angebote. Mich macht es schon stolz zu sehen, mit welchem Engagement hier eben auch Hürden aller Art abgebaut werden. Und natürlich arbeiten wir da dran. Ich glaube, wir sind alle auch immer noch Dazulernende. Aber ich freue mich schon zu sehen, wie einfach hier Hürden abgebaut werden.
Mich würde interessieren, wie es weitergeht. Also ich spreche ja jetzt mit einem Kulturminister, der gerade mal seit einem guten halben Jahr im Amt ist, der eine Bestandsanalyse möglicherweise noch gar nicht ganz abgeschlossen hat, aber sich auch Gedanken darüber macht, wie geht's weiter. Welche Ziele haben Sie sich für die Kulturpolitik in Niedersachsen gesetzt?
Also ich glaube, so ein paar Dinge ergeben sich ja schon sehr deutlich auch aus dem, was wir eben besprochen haben. Also ich glaube, die großen Baustellen sind auf der einen Seite Menschen wieder zurückzugewinnen, die ihr Verhalten in den letzten Jahren einfach verändert haben, viel stärker Dinge zu Hause und digital konsumieren und trotzdem auch denen zu sagen, das gemeinsame, gemeinschaftliche Erleben, das ist eben wichtig, das ist etwas anderes. Und ich will noch mal sehr deutlich sagen, was Sie eben auch schon angesprochen haben. Für mich sind kulturelle Orte eben Orte, wo Debatte und Diskurs stattfindet, ohne die unser Land, unsere Demokratie eben nicht funktionieren kann. Und deswegen sind eben auch Kulturangebote nicht irgendwie so der Goldrand, auf den man ja irgendwie verzichten kann, sondern ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren auch erlebt, sondern es sind eben Dinge, die wir brauchen, die dazugehören, die einfach relevant für uns alle sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir erstmal so auf der inhaltlichen Ebene, und es knüpft eben an vieles an, was wir eben besprochen haben, einfach Menschen zurückgewinnen wollen. Wir haben mit Sicherheit die Aufgabe, auch Förderung zu verstetigen, zu verbessern, auch zu vereinfachen. Ich bin kein Freund eben davon, immer in Projekten zu denken und zu arbeiten, weil ich glaube, wir haben ja viele, gerade bei den Kleinen und Ehrenamtlichen, haben wir Einrichtungen, die ja sehr gut selber wissen, was auch die Qualität ihrer Arbeit macht, die wir jetzt nicht mit Projekten eher noch mit zusätzlichem Aufwand belasten müssen, sondern wo es eher darum geht, eine dauerhafte, verlässliche Grundlage zu schaffen. Und das wird nicht einfach, aber wir haben uns auch im Koalitionsvertrag vorgenommen, die Pro-Kopf-Ausgaben in Niedersachsen für die Kultur zu erhöhen. Das ist ja alles kein Selbstzweck, sondern dient ja genau eben auch dazu, Arbeitsbedingungen zu verbessern, langfristige Angebote abzusichern, die Diversität in der Frage, wen spreche ich an, eben zu erweitern. Ich glaube, es spielt eine wichtige Rolle auch in Schulen, in Kitas, also auch da sofort bei jungen Menschen anzusetzen und sie zu begeistern, es erlebbar zu machen. Das sind Dinge, wo ich schon auch glaube, die werden uns in Niedersachsen in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen und wo wir einfach Akzente setzen wollen und ich bin aber auch sicher werden.
Also habe ich Sie richtig verstanden, es wird künftig mehr Geld für die Kultur in Niedersachsen geben?
Das ist die Verabredung im Koalitionsvertrag und ich finde es ein gutes Argument, das auch umzusetzen.
Mich würde noch eines interessieren, ein Charakteristikum von Niedersachsen ist ja, dass es ein Flächenland ist. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen im Bereich der Kultur und der Kulturförderung?
Na, ich glaube, die Herausforderung ist, dass man natürlich auch viele, viele kleine Einrichtungen hat, die einfach unglaublich tolle Arbeit machen, an vielen Stellen ehrenamtlich geprägt sind und die jetzt auch beispielsweise bei der Frage von Investitionen natürlich gar nicht über die Möglichkeiten verfügen, vielleicht auch das zu stemmen, was notwendig ist. Wir haben jetzt in den letzten Jahren eben auch politisch mit gefördert in Niedersachsen über die Landschaften, die ja für uns auch in der Fläche eine wichtige Rolle spielen, eben ein Investitionsprogramm aufzulegen. Wir haben das jetzt nochmal zusätzlich mit 3 Millionen Euro aufgestockt für dieses Jahr, um eben gerade auch kleine Investitionsmaßnahmen im energetischen Bereich leisten zu können. Da geht es vielleicht mal um das Austauschen von Beleuchtung, um einfach energieeffizienter zu sein. Da geht es aber auch, jetzt gar nicht nur im energetischen Bereich, ja bisher um Fragen einer Tontechnik oder auch kleinere anderer Investitionen. Das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr einfach auch dezentral denken und arbeiten muss, wo es umso wichtiger ist, was ich eben angesprochen habe, nicht zusätzliche bürokratische Hürden aufzubauen, die ja gerade dann auch für ehrenamtliche Strukturen eine Herausforderung sind. Das ist etwas, wo wir dann natürlich gerade als Flächenland einfach sehr genau hingucken müssen. Ich glaube auch besser, als es uns bisher gelungen ist.
Das waren jetzt die Visionen für die Kulturförderung in Niedersachsen. Sie sind, ich sagte es zu Beginn, seit Januar Vorsitzender der Kultur-MK. Was haben Sie sich denn dort für Ziele gesteckt?
Also wir haben einen der Schwerpunkte definiert, gemeinsam ja auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern, den ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe. Und das ist das Thema Veränderungen im Publikumsverhalten. Wir wollen hier eben auch gerade mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der Länder und aus den Kultureinrichtungen sehen, was wirkt. Also wir haben jetzt in Niedersachsen als ein Beispiel nochmal ein Programm ja mit 15 Millionen Euro gerade auf den Weg gebracht und sind jetzt in den letzten Klärungen, wo wir sagen, mit 15 Millionen Euro wollen wir die belohnen, die Angebote machen, aber unter schwankendem Publikumsverhalten eben noch leiden, wo die Nachfrage nicht so gut berechenbar ist und hier eben auch, ähnlich wie wir das in Corona gemacht haben, den Absatz von verkauften Tickets nochmal belohnen, eben teilweise verdoppeln, um einfach finanzielle Sicherheit zu geben. Und das nenne ich jetzt mal so als ein Beispiel, wo wir ja auch im Diskurs mit den anderen Bundesländern sehen, dass diese Entwicklung eben auch überall noch nicht so richtig stabil wieder angelaufen sind nach den zwei Krisen. Das ist schon einer der Kernpunkte, den wir jetzt zum Mittelpunkt unserer Diskussion gemacht haben und weitermachen werden, weil einfach diese Herausforderung in allen Bundesländern gleich ist. Da spielen dann die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, digitale Angebote, hybride Angebote. Wie gewinne ich dann eben neue Menschen dazu? Wie kann ich niedrigschwellig im Quartier beispielsweise Menschen erreichen? Das sind Punkte, die sind gerade auch Schwerpunkt diesen Jahres.
Und viele der Punkte, die Sie angesprochen haben in den vergangenen 15 Minuten, die finden sich wieder in den Förderprojekten der Kulturstiftung der Länder. Bei uns geht es um Digitalisierung, es geht darum, das Publikum einzubeziehen, es geht darum, Diversität mitzudenken. Deswegen würde mich interessieren, wo sehen Sie in Ihrer Arbeit der Kultur-MK, der Kulturministerkonferenz, wo sehen Sie da die Rolle der Kulturstiftung der Länder?
Also, ich kann jetzt aus Ländersicht sagen, dass die Kulturstiftung der Länder für uns alle, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger kulturpolitischer Akteur ist, mit dem wir ja auch einiges der Projekte, Sie haben es angesprochen, ja einfach gemeinsam auch auf den Weg setzen, wo wir eben auch solche Neuausrichtungen immer finanziell mit unterstützen. Und hier sehe ich eine wichtige Rolle. Auch für die Stiftung. Ich glaube, keiner der Beteiligten wird es alleine hinkriegen. Ich glaube, das wird ein gemeinsamer Kraftakt. Und wenn wir eben an vielen Stellen, gerade auch die Breite, die wir nicht nur in Niedersachsen eben beschrieben haben, sondern die ja in vielen, vielen Bundesländern genauso oder ähnlich aussieht, ich glaube, das wird uns nur gelingen, hier die Veränderung so zu gestalten, dass alle mitkommen, wenn wir eben Partner wie die KSL, also die Kulturstiftung der Länder haben. Wir zählen hier schon wirklich weiter darauf, diesen wichtigen Partner auch in der Veränderung an Bord zu haben.
Dann sage ich mal, so soll es sein. Wir sind nämlich jetzt auch schon am Ende unseres Gespräches, das ich sehr inspirierend fand. Erlauben Sie mir noch den Hinweis an die Hörer, dass wer will, die Kulturstiftung der Länder findet auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube, wo Sie wie auch auf Spotify und iTunes alle unsere Podcasts finden. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Minister Maus, danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Möck, und alles, alles Gute.
Danke ebenso.